Okay, Fortsetzung in dieser kleinen Seminarreihe über die Gemeinde. Jetzt will ich anfangen zu sprechen über das Leben in der Gemeinde. Das in sich hat viele verschiedene Aspekte. Und wenn ich die Zeit gehabt hätte, hätte ich gerne heute Nachmittag zum Beispiel etwas über die biblische oder die neutestamentliche Gemeindestruktur gesagt und hätte euch gerne aus dem Wort Gottes gezeigt, dass die biblische vorgegebene Ordnung sehr anders ist, als die meisten Gemeinden praktizieren. Da gibt es nicht in der Bibel den Pastor, sondern da gibt es ein Ältestenteam. Und diese Struktur hat enorme Vorteile gegenüber der One-Man-Show und setzt Segnungen frei, die es nirgendwo sonst gibt. Aber ich habe nicht die Zeit dazu und ich habe das an vielen anderen Stellen schon gemacht und andere haben das noch besser gemacht als ich. Ich verweise auf ein Buch von Alexander Strauch, das heißt Biblische Ältestenschaft. Ein dickes Buch, was dieses Thema behandelt und glasklar beweist, unser ganzes Modell von Gemeinde ist grundauferkehrt und muss zurückgeführt werden zum Muster des Neuen Testamentes. Dann würde ich gerne unter dem Thema Leben in der Gemeinde, würde ich gerne allgemein mindestens eine Stunde oder zwei Stunden lehren über was ist Gottes Ordnung für Beziehungen untereinander, weil das auch so ein wichtiges Thema ist und es wird an so vielen Stellen missachtet und wir haben menschliche Gepflogenheiten und Vorstellungen, wie Beziehungen aussehen sollen, die weit weg sind von der göttlichen Ordnung. Auch das lasse ich jetzt sein und ich konzentriere mich auf einen Punkt, der auch fundamental anders ist, als wie wir Gemeinde verstehen. Und ich will heute Abend sprechen über Jüngerschaft. Eine neutestamentliche Gemeinde kennzeichnet sich dadurch, dass die Menschen, die zum Glauben gekommen sind, jünger werden. Sie werden zu Jüngern gemacht, sie werden ausgebildet. Und das ist ein Thema, das der Heilige Geist sehr betont. Und es gibt keine durchgreifende, wirkliche Charakterveränderung ohne Jüngerschaft. Und das Modell, das wir heute haben, dass die Leute kommen und am Gottesdienst oder an sonstigen Veranstaltungen teilnehmen, aber niemand kümmert sich um sie, niemand leitet sie an, niemand schaut, wie sie leben, niemand hilft ihnen, die praktischen Schritte des Glaubenslebens zu leben. Das führt eben dazu, dass wir Menschen in der Gemeinde haben, die dort Jahre und Jahrzehnte sind und die Grundlagen noch niemals praktisch angewandt haben und ihr Leben praktizieren und deswegen auch nicht wachsen. Es ist schon seltsam, die Idee, die wir haben, die sonst nirgendwo in der Welt vorhanden ist, dass wir denken, wenn die Leute nur lang genug kommen und hören unsere schönen Predigten und sind in unserem Gottesdienst und nehmen teil am Lobpreis, dann würde ihr Charakter oder ihr Lebensstil und danach ihr Charakter schon von ganz alleine irgendwie verändert sein. Die Erfahrung zeigt, dass das nicht der Fall ist. Und wie sollte das auch? Ja? Diese Art von Weisheit gibt es nirgendwo sonst. Kein Kfz-Mechanikermeister glaubt, wenn da ein junger Mann kommt, der möchte gerne Kfz-Mechatroniker werden, so heißt das heute, ja. Wenn der nur 3 Jahre lang sich regelmäßig in der Werkstatt aufhält, dann am Ende von 3 Jahren ist er ein ausgebildeter Kfz-Geselle. Keiner glaubt das und deswegen praktiziert das auch keiner. Und das betrifft jeden anderen Beruf sondern da gibt es klare Strukturen. Da gibt es einen Ausbilder, meistens einen Geselle, und dann gibt es den Lehrling und dann gibt es einen Lehrlingsvertrag und da stehen die Rechte und die Pflichten des Lehrlings drin und der Lehrling hat sich genau überlegt, diesen Beruf will ich und ich habe mir den Vertrag durchgelesen, damit stimme ich überein und hier ist meine Unterschrift und mit dem Moment der Unterschrift beginnt die Lehrlingsausbildung. Die Unterschrift leistet er freiwillig, aber nachdem er akzeptiert hat, kann er den Lehrlingsvertrag nicht nach Belieben ändern. Der ist meinetwegen Bäcker-Lehrling geworden und dann wird ihm eröffnet, prima, jetzt hast du unterschrieben, morgen um 3.30 Uhr bist du in der Backstube. Ja, nee, 3.30 Uhr, das ist deutlich zu früh, das entspricht nicht meinem Lebensstil. Also ich versuche mal so gegen 9 vorbeizukommen, aber 3.30 Uhr, da sehe ich überhaupt keine Chance, das kann nicht funktionieren. Also ich bitte da eine kleine Ausnahme und einigen wir uns mal auf 8.30 Uhr, das könnte ich auch noch zur Not hinkriegen. Was wird der Geselle sagen, der Ausbilder? Na gut, wenn du Langschläfer bist, okay, meinetwegen. Der wird sagen, pass mal auf, du willst ja Bäcker werden und die Bedingungen für die Ausbildung stellen wir. Du hast die freie Wahl, ob du das annehmen möchtest oder nicht. Du kannst nochmal überlegen, ob du deine Unterschrift zurückziehen möchtest. Aber wenn deine Unterschrift steht, die Bedingungen stellen wir und du bist um 3.30 Uhr auf der Matte. Und wenn dir das zu früh ist, dann such dir einen Langschläferjob, aber als Bäcker bist du um 3.30 Uhr auf der Matte. Und es wird keine Lehrlingsausbildung geben, wenn du unsere Bedingungen nicht akzeptierst. Und weder der Geselle noch der Chef, der dahinter ist, hat in irgendeiner Weise ein schlechtes Gefühl und denkt, er ist jetzt unterdrückend, manipulativ, ausbeuterisch oder bevormundend oder irgendwas, sondern sagt einfach, das ist, was es braucht, um ein Bäcker zu werden. Damit fängt es an, morgens früh pünktlich in der Backstube zu sein. Und dann geht's los und dann ist der Lehrling da und sagt, okay, das ist Weizenmehl, fass mal rein, wie sich das anfühlt. Nee, also Mehl anfassen, da kriege ich gleich eine Mehlstauballergie. Also das geht bei mir überhaupt nicht. Wie viele Minuten, glaubst du, wird der in der Backstube sein? Die werden den nach wenigen Minuten nach Hause schicken und sagen, du bist hier fehl am Platz. Das wird mit uns niemals funktionieren. Und die sind da glasklar und sagen, die Bedingungen für die Ausbildung stellen wir. Wir sind Ausbilder, du bist Lehrling, host me. Fertig, aus. Und keiner fühlt sich schlecht und keiner denkt, oh, bin ich autoritär und ich bevormunde jetzt und ich wirke jetzt in sein privates Leben hinein. So funktioniert es, egal was du werden willst. Ich habe schon das Beispiel gebracht, ja, ob du Schlipse magst oder nicht, du willst zur Sparkasse gehen, am ersten Tag hast du eine Krawatte an. Und das bleibt so, solange du bei der Sparkasse arbeitest. Ob du Krawatten mögst oder nicht, oder das interessiert niemanden. Das ist die Ordnung in der Sparkasse. Und das ganze Leben hat feste Ordnungen und keiner muckt dagegen auf, normalerweise, ja, und sagt, ja, das ist halt so. Ja. Geh in irgendein öffentliches Gebäude, auf einen Bahnhof, da steht eine Bahnhofsordnung, was du alles darfst und was du nicht darfst auf dem Bahnhof. Geh in ein Museum, da steht genau drin, was dort erlaubt ist und was dort nicht erlaubt ist. Du kannst nicht im Louvre in Paris deine Picknickdecke auspacken und da ein Frühstück irgendwie machen, ganz romantisch mit Käse und Wein und Brot. Oder deine Kinder spielen da Tischtennis oder Pingpong oder Federball im Louvre. All das geht nicht. Sobald du anfängst, sowas zu machen, kommt sofort einer dieser netten Ordner und sagt, Entschuldigung bitte, Sie haben vergessen, die Hausordnung zu lesen. Hier ist die Hausordnung, lesen Sie es bitte durch und halten sich an die Hausordnung. Und sobald jemand sagen würde, du, diese Hausordnung interessiert mich, ich bin frei, ich kann machen, was ich will, dann sagt Museumsdiener, und ich bin frei und ich muss tun, was ich zu tun habe, darf die Tür bitte verlassen, das Museum, sofort. Überall wird Ordnung durchgesetzt. Weil ohne Ordnung funktioniert Gemeinschaft nicht. Das ist in allen Bereichen des Lebens so. Bloß in der Gemeinde haben die Leiter Skrupel und sagen, ja, wir dürfen ja nicht so hart auftreten, wir wollen ja nicht so lieblos sein, wir wollen ja nicht den Leuten das überstülpen, das müssen die von alleine irgendwie mitkriegen und das muss irgendwie der Herr machen. Und der Herr macht es nicht, weil das nicht die Art und Weise ist, wie es funktioniert. Im Wort Gottes sehen wir Apostelgeschichte 14, 21. Als sie in jener Stadt, das ist Paulus und sein Gospelteam, das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonien und Antiochia zurück. Was ist hier passiert? Sie haben das Evangelium verkündigt und Leute haben reagiert und die wurden Gläubige. Und dann war die Arbeit fertig? Nein, dann fingen sie an. Was haben sie getan? Sie haben diese Gläubigen genommen und aus den Gläubigen Jünger gemacht. Das heißt, Gläubige sind nicht identisch mit Jüngern. Aus Gläubigen sollen Jünger werden, aber nicht jeder Gläubige ist ein Jünger. Jeder Jünger ist ein Gläubiger, aber nicht andersherum. Sie haben diese Neubekehrten zu Jüngern gemacht. Sie haben nicht gebetet, Herr, da sind die Neubekehrten, wir befehlen sie dir an und jetzt mach du aus ihnen Jünger. Die waren nicht religiös, die haben gewusst, das ist unser Auftrag. Woher wussten die das überhaupt? Weil der Herr ganz klar gesagt hat, geht in alle Welt, verkündigt das Evangelium und macht Jünger. Ihr macht Jünger. Die Gemeindeleitung macht Jünger. Und dann unterstützt wird sie dann auch noch von weiteren Leuten, die auch gereift sind und dann mitarbeiten in diesem Prozess, Hauskreisleiter und was weiß ich, was es da dann alles geben mag. Aber die Idee ist, Jünger werden gemacht. von Menschen, die schon ein bisschen weiter sind und ein bisschen mehr wissen. Jünger kommen nicht durch Gebet zustande. Jünger fallen nicht vom Himmel. Jünger kommen nicht irgendwann, wenn es dem Herrn gefällt. Entweder wir ergreifen die Initiative und machen Jünger oder wir haben keine Jünger in der Gemeinde. Und wie viele Male habe ich gesessen mit Pastoren, mit Gemeindeleitern und sie klagen mir, wir haben so viel Arbeit und es fehlt so viel an Mitarbeitern im Kinderdienst und hier und da und dort. Wir haben einen riesen Mitarbeitermangel und die wenigen Mitarbeiter, die wir haben, die sind nicht verlässlich, die sind nicht pünktlich, auf die können wir uns nicht verlassen. Mal kommen sie wieder nicht, dann sind sie schlecht drauf und dann sagt hinterher, sie sollen wieder eine Pause machen und wir können nicht richtig arbeiten, weil diese Leute einfach nicht verlässlich sind. Wir haben ein riesen Mitarbeiterproblem. Das habe ich so viele Male gehört. Und ich sage diesen Pastoren, ihr habt kein Mitarbeiterproblem, ihr habt ein Jüngerschaftsproblem. Wenn ihr nämlich die Neubekehrten zu Jünger gemacht hätten, dann hätten die schon den Wert von Treue verstanden, von Zuverlässigkeit. Sie wären schon stabil, sie hätten schon gelernt, nicht mehr das Achterbahnfahrt ihrer Seele mitzumachen, sondern sie sind verlässlich, sie übernehmen Verantwortung. Man kann sich auf sie verlassen und man kann ihnen Aufgaben übergeben und man weiß, das funktioniert. Das sind alles Dinge, die ein Jünger lernt. Und dann erkläre ich, wie man das macht und wie das geht und was das kostet. Und dann sagen mir diese gestressten Pastoren, also dafür habe ich keine Zeit. Und das bedeutet, sie legen sich fest, wenn die Gemeinde wächst, noch mehr Stress zu haben, noch mehr Arbeit zu haben, noch mehr Frust zu haben, weil das Ganze nicht funktioniert und aus dem Fugen gerät. Ihr Lieben, ein bisschen Weisheit braucht es. Das ist nicht die Ordnung Gottes. Eine Gemeinde nach dem Neuen Testament besteht aus Jüngern. Wer kein Jünger ist, ist kein Gemeindemitglied. Hallo, der Herr sucht nicht Gläubige, der Herr will Jünger haben. Und wenn ich ausgebildet werden möchte zu einem Jünger, darf ein gesegneter Gast sein, der mal eine Weile kommt, bis er sich entschieden hat, ob das hier sein Platz ist oder nicht. Und nach einer Weile segnen wir ihn aus und sagen, du bist jetzt ein Jahr hier und du hast dich immer noch nicht entschieden, Mitglied zu werden. Also offensichtlich ist das nicht deine Gemeinde. Jetzt segnen wir dich, wer sucht, der findet, geh und finde eine Gemeinde, wo du dein unverbindliches Christenleben willst. Aber hier werden wir verbindlich und hier integrieren wir Menschen in einen Lebensstil von Jüngerschaft. So, God bless you, das wie Daniel. Ja, das kann man doch nicht machen, wir können doch nicht die Gäste wegschicken. Wo gibt es denn sowas? Das gibt es in jeder Gemeinde, die ein klares Konzept hat, was wir wollen. Wollen wir viele Gottesdienstbesucher haben oder wollen wir Menschen zu Jüngern machen, auf die wir uns verlassen können, die stabil werden, die lernen zu herrschen, die verantwortlich sind und mit denen man etwas anfangen kann, mit denen man bauen kann, die sich etwas sagen lassen. Mit unverbindlichen Gottesdienstbesuchern kann man keine Gemeinde bauen. Das haben die Apostel nie versucht, weil die gewusst haben, das würde nicht funktionieren. Sie haben gesagt, wir gehen nach dem Prinzip Jüngerschaft. Und jedes Gemeindemitglied ist ein Jünger. Und wenn ich ein Jünger werden will, kann nicht Gemeindemitglied werden. So einfach ist das. Weil die Bedingung stellt nicht die Gemeindeleiter, die Bedingung stellt Jesus. Er will Jünger haben, nicht viele Gemeinde- und Gottesdienstbesucher. Er will Jünger haben. Und was ist ein Jünger? Dieses Wort bedeutet ein Schüler, ein Lernender, einer, der sich etwas sagen lässt, einer, den man prägen kann, einer, der tut, was man ihm sagt. Jesus sagt, geht hin, macht zu Jüngern, lehrt sie halten oder bewahren alles, was ich euch geboten habe. Das Ziel ist Gehorsam. Das Ziel ist, wir bringen dem Jünger bei, bestimmte Dinge zu tun. Wir bringen ihm nicht bei, wir sind überglücklich, wenn du nur kommst und unsere Predigten hörst und vielleicht einen Bruchteil davon umsetzt. Nein, wir möchten, dass du kommst und dich festlegst. Und das, was wir dir beibringen aus der Bibel, das wirst du im Alltag tun. Die Betonung ist auf tun, nicht hören, tun. Und wenn eine Leiterschaft dieses Konzept versteht, dann werden vielleicht ein paar Leute gehen, vielleicht sogar die Hälfte der Gemeinde, vielleicht sogar mehr. Aber lieber arbeitest du mit 10 Leuten, die wirklich in die biblische Ordnung wollen und siehst die Resultate nach 1, 2, 3 Jahren, wie Gott ihr Leben verwandelt und wie sie stabile, verlässliche Mitarbeiter werden und dir dann ein solides Fundament sind, dass dann viele neue Leute dazukommen, als dass du Dutzende von Leuten hast, mit denen du nichts anfangen kannst. Wo du nie weißt, kommen die heute, kommen die morgen, sind die da oder nicht, oder sind die immer wieder schlecht drauf und können ihr Dienst nicht machen und haben wieder ein geistliches Tief, wie man das so nennt. Ja? Mit anderen Worten, sie sind lustlos, sie sind unmotiviert. Ein Jünger lernt, Verantwortung zu übernehmen für sein Leben. Oder ich könnte auch sagen, ein Jünger lernt, nicht mehr von den Stimmungen seiner Seele abhängig zu sein. Ein Jünger lernt, verbindlich zu sein. Ein Jünger lernt, bestimmte Dinge im Leben regelmäßig zu tun, die Gott ihm gebietet. Und man bringt ihm ganz genau bei, wie er das zu tun hat. Man bleibt nicht bei allgemeinen religiösen Klischees, wie das so oft so gerne gemacht wird. Ja? Jemand kommt mit Problemen zum Pastor und er sagt, ach was, du musst dich einfach aufs Wort stellen. Nächsten Sonntag kommt er wieder und sagt, habe ich probiert, hat nicht funktioniert. Ja, was hast du gemacht? Naja, ich habe die Bibel dahingelegt und mich da draufgestellt und gewartet, dass ein Wunder passiert. Und kein Wunder ist passiert. Ich habe mich aufs Wort gestellt, aber es ging nicht. Hallo, wir erklären, wie sucht man Gott? Wir erklären, wie betet man? Wie lebt man mit dem Wort? Wie tut man diese praktischen Dinge? Wir erklären das haarklein. Und dann fragen wir, hast du verstanden, was ich dir erklärt habe? Ja. Bist du bereit, das zu tun? Ja. Dann geh jetzt los und dann kriegst du Hausaufgabe. Jeder Lehrer in der Schule lehrt Stoff und dann gibt er Hausaufgaben, wo man zu Hause üben kann, ob man den Stoff jetzt beherrscht hat. Und danach gibt es Tests, die zeigen, ob man seine Hausaufgaben gemacht hat oder nur abgeschrieben hat. Und man, der Lehrer sieht, ob er wirklich den Stoff beherrscht. Kein Lehrer glaubt, wenn ich schöne Vorträge über Mathematik halte und die Leute lauschen meinen rhetorischen Künsten, sie würden Mathematik lernen. Die brauchen ganz praktische Hausaufgaben und dann zeig mir deine Hausaufgaben. Hast du die gemacht? Hast du die alleine gemacht? Und ich schaue mir an, wie du das gemacht hast und ich schaue mir die Ergebnisse an und ich bewerte das. So arbeitet jeder Lehrer und keiner fühlt sich irgendwie als Manipulator und der eingreift in das Leben, in die Privatsphäre und den Leuten irgendwie was überstülpen will. Der Lehrer geht davon aus, der Schüler will das lernen und deswegen verfahre ich so mit ihm. Das sind ganz normale Vorgänge. Aber in der Gemeinde auf einmal treten wir so leise treterisch auf. Wir wollen ja nicht autoritär sein. Hey, versteh den Unterschied zwischen autoritär und Autorität. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und Gott hat Autorität. Und Gott ist der Herr. Wir haben das schon am Anfang gesehen. Jesus erwartet, dass wir ihm gehorchen. Ja. Oder ist das eine Option? Wie fühlst du? Möchtest du gehorchen? Wenn du zu Jesus gehörst, dann erwartet er, dass du gehorchst. So, dann hat Gott eine Ordnung in der Gemeinde, im Reich Gottes. Und die Apostel, haben die Apostel erwartet, dass die Gemeinde ihnen gehorchen? Aber ja, liest die Briefe, die Apostel haben ganz klar gesagt, das sind die Ordnung Gottes. Und wer unserem Brief oder unserem Wort nicht gehorcht, den markiert, den bezeichnet, den merkt euch. Die Apostel haben erwartet, dass die Gemeinden sich ihnen unterordnen und ihnen gehorchen. In dem Rahmen, wo Gott ihnen Autorität gegeben hat. Nicht außerhalb. Nur in dem Rahmen, den Gott gegeben hat. Ja. Dann schreiben die Apostel Briefe und sagt Gemeinde, Leute, gehorcht euren Leitern. So erwartet Gott, dass wir Leitern gehorchen? Ja, allerdings. Ja. Aber wir kommen daher und wir haben so eine Riesenangst. Und der ganze Druck von den Medien und das ganze gesellschaftliche Umfeld hängt uns im Nacken. Wir könnten ja vielleicht als autoritäre, kontrollierende Sekte irgendwie verschrien sein. Und deswegen treten die geistlichen Leiter viele Male leisetreterisch und viel zu soft oder viel zu bescheiden auf. Und sie sagen nicht ganz klar, was sie erwarten. Ich bin in einer Gemeinde gewesen, da sollte angesetzt werden eine Mitarbeiterschulung. So, da war Samstagmorgen Mitarbeiterschulung. Das war ein halbes Jahr lang vorher der Termin. Und ich weiß nicht genau, wie die Leiter das angekündigt haben. Jedenfalls Tatsache war, dass vielleicht die Hälfte ihrer Mitarbeiter, ihrer Mitleiter, Hauskreisleiter, Jugendleiter, Lobpreisleiter und so weiter, die Hälfte ihrer Leute gar nicht da waren. Die waren gar nicht da. Versucht das mal in einer Firma, wo der Chef ein halbes Jahr vorher eine Mitarbeiterschulung ansetzt und du bleibst fern ohne Entschuldigung. Versuch das mal. Und was schätzt du, wie viele Male du das probieren darfst? Ja, das ist ja auf der Arbeit. Und wie kann das sein, dass der Standard an Verbindlichkeit, den wir alle akzeptieren in der Arbeitswelt, in der Gemeinde nicht gilt und wir noch viel niedriger sind? Sollten wir nicht einen höheren Standard haben, wo es um Gott geht, wo es um seine Ehre geht? Aber wenn Leiter sich nicht trauen, und ich habe gesehen, was ihr Problem ist. Nachdem das Seminar gelaufen war, auf eine bettelnde Art und Weise, bitte es mir beschön und überlegt doch mal, vielleicht kriegt ihr es hin, doch wenigstens im Nachhinein dann die CD mit dem Teaching zu hören. Wenn du so auftrittst als Leiter, was verstehen die Leute? Ob ich hier was tue oder nicht, das interessiert niemanden. Du musst ganz klar sagen, hey, du warst nicht da, warum warst du nicht da? Was ist deine Entschuldigung? Und ich würde vorher sagen, man meldet sich ab mit akzeptablen Entschuldigungen. Und wenn jemand todkrank im Bett liegt oder ein Kind bekommt, alles entschuldigt. Aber Onkel Fritz hat plötzlich Geburtstag und das Wetter ist so schön und wir wollten grillen gehen. Hallo? Mit solchen Leuten kannst du nicht arbeiten. Du hast nicht ein Mitarbeiterproblem, du hast ein Jüngerschaftsproblem. Also diese Leute, die Basics, das Leben in einer verbindlichen Gemeinschaft niemals verstanden und akzeptiert haben. Und einem Jünger wird beigebracht, dass wir auf ihn zählen, dass sein Wort gilt. Das Wort ist ja, ja. Und das heißt, wenn er gesagt hat, ja, morgen komme ich, dann kommt er morgen. Dann kommt er. Egal wie es ihm geht. Und wenn er schlecht drauf ist, okay, wir beten für dich. Aber komm. Ja. Und ein Jünger lernt nicht mehr von Gefühlen und von Stimmungen und von Umständen abhängig zu sein, sondern er lernt beständig zu sein, er lernt zu herrschen über das Auf und Ab der Stimmungen seiner Seele. Und er wird verlässlich, er lernt im Geist zu wandeln, er lernt zu herrschen im Geist über die Stimmungen und Befindlichkeiten seiner Seele. Das ist notwendig, damit wir verlässliche Mitarbeiter haben, mit denen wir Gemeinde bauen können. Anders wird es niemals funktionieren. Und es braucht nicht länger als 1-2 Jahre, um einem willigen, jungen Menschen, also jung meine ich mit von Anzahl von Tagen, wie lange er bekehrt ist, das kann auch ein 50-Jähriger sein, aber es ist ein junger Gläubiger. Es dauert nicht länger als 1-2 Tage, 1-2 Jahre, um dieses Fundament in seinem Leben zu etablieren. Und du musst ihm ein Programm geben, du musst ihn anleiten, du musst ihm genau zeigen, was er zu tun hat. Und du musst Lernziele haben, du musst wissen, wo du mit ihm hin willst. Wo willst du mit ihm sein in 2 Jahren? Was willst du ihm beibringen? Viele, viele Leiter, die ich getroffen habe in Gemeinden, die einfach nur von Sonntag zu Sonntag sich hangeln. Sie haben kein Konzept über Ausbildung der Leute und wo sie hinwollen und wie sie Menschen dahin führen können, in ihre persönliche Berufung hineinzukommen. Das notwendige Fundament, um in die Berufung Gottes zu kommen, ist, dass wir gelernt haben, im Geist zu wandeln. Das ist das notwendige Fundament. Ohne dass jemand gelernt hat, im Geist zu leben, er kann niemals vom Herrn in seine Berufung hineingeführt werden. Egal wie viele prophetische Worte er hat, und mögen die auch alle vom Herrn sein und sagen, das und das hat der Herr für dich vor und das will ich machen und so will ich dich gebrauchen. Wenn er nicht gelernt hat, im Geist zu leben, hat er null Chance, in seine Berufung zu kommen. Und das heutige Gemeindesystem verführt und leitet die Leute an zu Passivität. Und alles, was wir von ihnen erwarten, einigermaßen regelmäßig zu kommen und treu und ergeben unseren Predigen zu lauschen. Das ist viel zu wenig. Wir wollen nicht Stuhlwärmer haben. Wir wollen nicht Menschen haben, die ergriffen unserem Predigen lauschen und am Ende der Tür sagen, danke Pastor, das war ein gutes Wort. Und das erzählen sie uns seit 20 Jahren und wir sehen keinerlei Charakterveränderung. Das ist nicht, was wir haben wollen. Sondern wir wollen Menschen haben, die lernen zu herrschen, die frei werden von Stimmungsschwankungen, von Auf und Abs der Gefühle und von allen möglichen Bindungen und Abhängigkeiten. Wir wollen Menschen, die vorangehen, die wachsen in der Freiheit. Und noch einmal, wo die Freiheit nicht zunimmt, ist eine Missachtung von Wahrheit da. Weil wenn Wahrheit angenommen wird, kommt Freiheit. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Jesus. Aber diese befreiende Wahrheit hat eine Voraussetzung. Johannes 8, 31 fängt nämlich so an. Wenn ihr an meiner Rede bleibt, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger. So was ist ein Jünger? Ein Jünger ist nicht einer, der Predigten konsumiert, der Predigten hört. Ein Jünger ist einer, der im Wort bleibt. Das ist ein Jünger, der das Wort im Alltag anwendet und tut. Das ist ein Jünger. Und wenn er ein Jünger ist, dann wird der Heilige Geist wirken, weil durch Jüngerschaft haben wir einen wirksamen Weg, wie jemand sich demütigt. Das ist das Prinzip von Jüngerschaft. All die konkreten Aufgaben, die wir ihm geben, all die konkreten Bereiche, die wir ihm zeigen, die er beherrschen muss, ja, und ich werde gleich ein paar davon nennen, haben alle eins gemeinsam. Sie sind Formen der Demütigung. Es sind Formen, wie man sich vor Gott demütigt. Und Gott gibt dem Demütigen Gnade. Nicht dem, der verspricht, demütig zu werden, sondern dem, der wirklich sichtbare Zeichen setzt, dass er sich demütigt. Dem gibt Gott Gnade. Und jede Veränderung des Lebensstils, jede Befreiung von irgendwelchen Abhängigkeiten und Süchten und so weiter, alles ist Gnade. Es ist ein Geschenk vom Herrn. Und niemand kann und muss sich das verdienen. Aber um Gnade zu empfangen, müssen wir eine bestimmte Position einnehmen, eine bestimmte Haltung. Das nennt die Bibel Demut. Und Demut heißt, ich mache nicht mehr, was ich will, sondern ich lasse mir etwas sagen. Ich lasse mich führen. Ich lerne Abhängigkeit nicht nur zu erwählen, sondern zu genießen. Das ist Demut. So, wir haben ein Programm, wir haben eine Vorstellung. Welche praktischen Dinge wollen wir sehen im Leben des Jüngers, damit er selber Raum machen kann für das Wirken Gottes in ihm? Weil wir verändern nicht Menschen. Das muss uns ganz klar sein. Wir verändern nicht Menschen, wir versuchen das auch gar nicht. Wir glauben nicht, dass wir das können. Wir glauben nicht, dass wir den Auftrag haben. Wir glauben nur, wir lehren sie einen bestimmten Lebensstil und durch diesen Lebensstil werden sie auf eine ganz reale Art und Weise verbunden mit dem Strom Gottes, mit dem Strom des Lebens Gottes, der von Christus fließt. Das ist, was er sagt. Bleibt in mir. Ja? Und dann ist dieses Leben aus Christus, was aus ihm in uns hineinfließt. Und dieses Leben prägt uns, dieses Leben verändert uns. Wir sehen unseren Jünger vielleicht am Anfang einmal die Woche. Das heißt, die allermeiste Zeit ist er ohne uns, ist er ohne Aufsicht, aber der Herr ist da, der Herr ist bei ihm zu Hause, der Herr will ihn lehren. Und unser Ziel ist, wir möchten so schnell wie möglich, dass er andockt an die Kraft Gottes, weil durch die Kraft Gottes wird er verändert, wird er motiviert, fließt das Leben aus Gott in ihm, er wird überführt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist selber zeigt ihm Dinge, die wir vielleicht gar nicht erwähnt haben. Und er weiß, diese Schritte sind jetzt dran. Im letzten Sommer haben wir eines der größten Wunder gesehen, die ich in meinen 42 Jahren Christsein je gesehen habe. Und da war in einer Gemeinde, mit der wir sehr eng verbunden sind und mit der wir arbeiten, da war eine liebe Schwester und die war verheiratet mit einem Mann, der seit Jahrzehnten einen homosexuellen Lebensstil lebt und praktiziert. Die Gemeinde hat gekämpft und gebetet und sie hat gebetet und sie hat bestimmte Schritte im Geist gegangen in Bezug auf diese Situation. Und dann ist das größte Wunder passiert, das ich jemals gesehen habe. Und das ist für mich größer als irgendeine Heilung, wo einer aus dem Rollstuhl aussteigt. Dieser Mann wurde vom Heiligen Geist überführt und gepackt und zerbrochen und er hat Buße getan bis ins tiefste Innerste und der Herr hat ihm Abscheu gegeben über diesen Lebensstil und er ist ausgestiegen. Und das erste Zeichen, woran ich gesehen habe, dass das echt ist und dass er das nicht tut, um jetzt nicht von seiner Frau rausgeschmissen zu werden, sondern das wirklich tut, um des Herrn willen. Das erste Zeichen, was mir gezeigt hat, das ist echt. Er hatte über viele, viele Jahre ein zerbrochenes Verhältnis mit seiner Mutter. Und niemand hat es ihm gesagt. Und der Heilige Geist hat ihn überführt von seiner verkehrten Haltung, der Bitterkeit und der Anklage und nicht vergeben wollen. Und aus freien Stücken, weil der Heilige Geist ihm gezeigt hat, ging er hin und hat sich versöhnt mit seiner Mutter und ist in Ordnung gekommen, die viel für ihn gebetet hat. Und wenige Wochen, wenige Monate nach diesem Durchbruch bei ihm ist sie heimgegangen zum Herrn. Halleluja. Niemand hat ihm gesagt, pass auf, du musst jetzt vergeben, du musst Dinge in Ordnung bringen. Er selber hat verstanden von Gott, dass das dran ist. Und das war der erste Schritt, der mich überzeugt hat, da ist wirklich was passiert von Gott. Nicht sein Heulen, sein Zerbrochensein, seine Tränen und so weiter, sondern Schritte, die wirklich Gott ihm gezeigt hat, die absolut notwendig waren. Jüngerschaft heißt, wir nehmen Menschen an die Hand Und wir leben sie einen Lebensstil, wo sie sich öffnen für die Kraft Gottes, damit die Kraft Gottes in ihnen wirkt. Ich sage es noch einmal, lass uns niemals versuchen, Menschen zu verändern. Das ist nicht in unseren Möglichkeiten, das ist nicht unser Auftrag. Wir können nur Willige anleiten. Wir können, das ist ein guter Spruch von Menno Simons. Kennst du den? 1600 noch was. Nach ihm sind die Mennoniten benannt. Ein geistlicher Leiter in der Täuferbewegung. Und er hat einen wunderbaren Satz geprägt. Geistliche Autorität ist nicht dazu da, die Unwilligen willig zu machen. Geistliche Autorität ist dazu da, die Willigen zu leiten. Ein mächtiger Satz. Wenn wir das verstehen, werden wir aufhören, unsere Zeit und unsere Energie in unwillige Menschen zu investieren, weil das nicht funktioniert. Wir suchen Willige, so wie beginnt die ganze Geschichte. Wir verkündigen Jüngerschaft, wie es im Evangelium geschrieben ist. Jesus ruft Menschen, sagt, komm, folgt mir nach. Und er sagt, wer nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Lukas 14, 33. Wer nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Jesus hat einfach die Bedingungen für Jüngerschaft erklärt. Und dann hat er gewartet, dass Menschen diesem Ruf folgen. Und so beginnen wir. Wir erklären, was die Führerschaft Jesu ist. Wir erklären, wie ein Jünger sich gegenüber Jesus, sprich seinem Wort gegenüber, verhält. Und dann warten wir und wir rufen und wir beten, dass Menschen reagieren und sagen, ich habe verstanden, ich habe lang genug den Stuhl gewärmt, jetzt muss ich ein Jünger werden. Und hier bin ich, beginnen wir das Jüngerschaftsprogramm. Das sind die Leute, mit denen du anfängst. Und mir ist egal, ob du aus 50 vielleicht nur 3 hast. Arbeite mit diesen 3. Das ist deine erste Zielgruppe. In die investierst du alles. Sagst, was ist mit den anderen? In die anderen investierst du, wenn sie auch bereit sind. Aber versuche nicht zu investieren in Menschen, die nicht wirklich bereit sind. Und auch vielleicht das noch vorneweg. Wir checken die Voraussetzungen für Jüngerschaft. Wir können nicht jeden nehmen, der irgendwie sagt, ja, das gefällt mir irgendwie, das brauche ich. Was sagt das Wort Gottes? Petrus hat gepredigt und das Schwert des Geistes ging durch, hat sie überführt von einer toten, leblosen Religion, die ihnen nichts gebracht hat. Die waren alle gläubig, die zu Pfingsten sich bekehrt haben, die 2000. Aber die haben eine Unabhängigkeit gehabt. Die haben einen Glauben gelebt, wie sie meinten, dass der richtig ist. Und dann kam das Wort Gottes und Petrus hat sie konfrontiert. Das Schwert des Geistes durchbohrte sie und sie haben plötzlich sich gesehen und haben gesehen, mein ganzer Glaube funktioniert überhaupt nicht. Ich dachte, ich diene Gott, ich dachte, ich kenne ihn, aber Gott, und ich dachte, ich bin richtiger Jude und ich warte auf den Messias, aber der Messias ist gekommen und ich war so blind wie alle anderen und ich habe mitgeschrien, kreuzigt ihn. Das heißt, meine Religion hat mir nicht geholfen, Gott kennenzulernen. Ich wurde sogar ein Feind Gottes, mit im jüdischen Glauben. Und sie waren so schockiert darüber, dass sie gesehen haben, ja meine Güte, das hat ja alles nicht funktioniert, ich habe nichts. Und wir brauchen wieder eine Verkündigung, die den Anspruch Gottes so klar verkündigt, dass der Mensch in der Gemeinde sagt, ja meine Güte, jetzt ist Zeit anzufangen. Jetzt ist Zeit, wirklich echt zu werden. Jetzt ist Zeit, das religiöse Spiel hinter sich zu lassen und wirklich entschieden und echt zu werden. Und die Menschen kamen mit einer Frage, was sollen wir tun? So viele Leute kommen in die Gemeinde, die wollen uns sagen, was wir zu tun haben. Weißt du, in unserer Vorgemeinde haben wir so gemacht, warum macht ihr nicht auch so und so? Und sie kommen mit lauter Ratschläge. Und das ist nicht der Moment, höflich zu sein und wir sagen, pass auf, in unserer Gemeinde gilt das Prinzip Jüngerschaft. Möchtest du hier teilnehmen, dann gebe ich dir einen guten Rat. Hör auf mit deinen guten Ratschlägen, hol dir einen Block und einen Stift und komm und dann schreib mit, was das Zeug hält. Und dann geh nach Hause und fang an, die Dinge, die wir dir erzählen, umzusetzen. Und wenn wir sehen, du bist entschieden und du willst wirklich Schritte gehen und du willst gehorsam sein, dann werden wir uns mit dir persönlich befassen und dann arbeiten wir mit dir. Ja, aber das kann man nicht machen, das geht ja nicht, das passt nicht in unsere Kultur, man darf ja nicht in das persönliche Leben hineinsprechen. Was interessiert dich unsere Kultur? Jetzt geht's nach der Bibel. Und die Bibel ist nicht deutsch und die ist nicht nett, sondern die ist klar und hilfreich. Halleluja, das ist ein Unterschied. Wir haben nicht das Evangelium von ADAC, seid nett zueinander, sondern wir haben das Evangelium von Christus. Und da geht es um Jüngerschaft. Folge mir nach, lerne gehorsam. So, wir checken Menschen und ihre Voraussetzungen. Was sagt Petrus, als sie fragen, ja, was sollen wir jetzt tun? Da hat er nicht gesagt, ja, weiß ich jetzt im Moment auch nicht. Er hat ein klares Konzept, er hat ein klares Verständnis gehabt, wie die Schritte aussehen. Nummer eins, tut Buße. Kehrt um aus eurer Unabhängigkeit und legt eine völlig neue Gesinnung an den Tag. Glaubt an das Evangelium. Glaube ist eine Gnade von Gott, die kommt, wenn jemand Buße tut. Glaube ist eine übernatürliche Fähigkeit, die Gott schenkt einem Menschen, der vor ihm kapituliert hat. Es ist nicht, ja, ich stimme dem zu, so wie ich einem Parteiprogramm zustimme. Ich lese das und sage, ja, das klingt nett, okay, ja, das akzeptiere ich mal. Das ist nicht Glaube. Glaube heißt, ich setze alles auf eine Karte. Ich breche die alten Brücken ab. Ich sage, Schluss mit den Götzen, denen ich vorher gedient habe. Und jetzt setze ich alles auf eine Karte und es geht um Gott. Das ist Bekehrung. Und wir checken zuerst einmal, der da jetzt jünger werden will, ist der überhaupt wirklich bekehrt? Und da brauchen wir biblische Kriterien und nicht diese seichten, flachen, die wir heute uns angewöhnt haben. Ja, der hat eine Karte ausgefüllt, der hat mal die Hand gehoben. Ja und? Es gibt tausende von Menschen, die Hand gehoben haben und mit erhobener Hand in die Hölle gegangen sind, weil sie niemand sich der Herrschaft Christi unterstellt haben. Es gibt tausende von Menschen, die haben das Gebet des Sünders gebetet, aber sie sind nie umgekehrt. Und sie haben niemals gebrochen mit ihrem Lebensstil der Unabhängigkeit. Ich mache, was ich will. Und sich Gott unterordnet. Und sie gehen als eingetragene Gemeindemitglieder in die Hölle. Wir müssen das Evangelium verkündigen. Und da ist Umkehr und Bekehrung etwas total anderes, als jemand hat die Hand gehoben. Jemand hat Jesus aufgenommen. Wir sind heute so nett, möchtest du nicht Jesus aufnehmen? Zeig mir in der Bibel, wo die Apostel so etwas gepredigt haben. Möchtest du nicht Jesus aufnehmen? Die haben gepredigt, ihr seid Rebellen, ihr verdient die Hölle. Ihr seid total gegen Gott und weit von Gott weg, aber in seiner Gnade, bevor ihr überhaupt daran gedacht habt, hat Gott eure Schuld genommen und auf Christus gelegt. Und wenn er das annimmt und ihn als Herrn und Retter und Erlöser annimmt, dann werden euch alle Sünden vergeben und dann bekommt ihr ewiges Leben. Das ewige Leben kommt durch Annehmen der Herrschaft Christi, nicht durch ein Gebet sprechen, nicht durch Ja sagen zu Jesus. Wir haben ein falsches Evangelium an vielen Stellen verkündet. Und heute ernten wir die Frucht davon, dass wir viele, viele Leute in den Gemeinden haben, die machen, was sie wollen. Aber jetzt im christlichen Gewand. Klar, die kommen Sonntag mehr oder weniger regelmäßig. Die singen die Lieder, die beten auch. Aber im Alltag tun sie dasselbe, was sie vorher getan haben. Sie schauen sich denselben Schrott im Fernsehen an. Sie lügen immer noch bei der Steuererklärung. Sie machen Schwarzarbeit. Sie machen dies, sie machen jenes und so weiter. Aber sie sind jetzt gläubig und sie gehören zur Gemeinde. Das ist nicht Bekehrung, ihr Lieben. Bekehrung ist, ich habe anerkannt, ich habe meinen eigenen Lebensstil gehabt, ich habe meine eigenen Werte gehabt, ich habe es so gemacht, wie ich es für richtig hielt. Und ich habe verstanden, das ist der Weg in die Hölle. Und ich bin umgekehrt und ich sage nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille. Ich gehöre jetzt dir und ich habe mich entschieden, ich werde jetzt lernen, dir zu gehorchen, mein Gott, und zu tun, wie du es willst, ob mir das Spaß macht oder nicht, ob ich das toll finde, ob ich das interessant finde oder langweilig finde, um das geht es alles nicht mehr. Nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille. Das ist Bekehrung. Und wer das nicht zeigt, wer nicht so Bekehrung versteht, der kriegt nur eine Botschaft und das ist die Botschaft, Christus ist der Herr und ohne Christus gehst du verloren und er ruft dich zur Umkehr. Nicht zum Handaufheben, nicht Karte ausfüllen, nicht Ja sagen zu Jesus oder Jesus auf. Er ruft dich mit einem Lebensstil der Unabhängigkeit zu brechen. Dazu ruft er dich. Und das wird sofort unter Beweis gestellt. Was sagt Petrus als nächster Punkt? Lasst euch taufen. Und das hat einen anderen Kontext für diese Leute gehabt, als wir das heute so verstehen. Weil erst vor wenigen Wochen hat die oberste religiöse Instanz des Landes entschieden, dass Jesus ein Lästerer ist, dass er die Todesstrafe verdient und dass er gerecht zum Tode verurteilt wurde, Kraft ihrer geistlichen Einsicht. Sich taufen zu lassen auf den Namen Jesu heißt, ich erkläre, die geistliche Leiterschaft des Judentums ist blind und hat Gott nicht erkannt und hat einen gigantischen Justizirrtum begangen. Und ich stimme mit ihnen nicht mehr überein. Das war, sich taufen zu lassen auf den Namen Jesu. Jesu war ein Verbrecher, der die schlimmste Strafe bekommen hat, die da möglich war. Und sich jetzt zu ihm zu bekennen und zu sagen, er ist Gott, heißt, die Leiterschaft des Judentums hat komplett versagt. Und nicht in irgendeinem kleinen Punkt, nicht im 10. Stelle hinterm Komma, sondern im wichtigsten Punkt überhaupt, wer ist Gott? Sie ist genauso korrupt, wie ich auch war. Sie kennt Gott genauso wenig wie ich. Das war, man lässt sich taufen. Das war riskant. Das war nicht eine billige Sache. Zu sagen, Jesus ist der Christus, das war die Gotteslästerung. Der Mensch Jesus von Nazareth ist der von Gott Gesandte, der Gesalbte, der Messias. Das war der Knackpunkt. Und so war es dann auch Jahre und Jahrzehnte später überhaupt im Römischen Reich. Da wurde der Oberste, der Kaiser verehrt als Gott. Und die Leute auf der Straße haben sich gegrüßt, Cäsar ist Herr. Und die Christen sagen, Jesus ist Herr. Und das heißt, sie waren sofort verdächtig. Sie zollen dem Kaiser nicht die Ehre, die ihm gebührt. Und viele haben alleine dafür ihr Leben gelassen. Diesen Kontext müssen wir verstehen, wenn Petrus die Leute ruft, sich taufen zu lassen auf den Namen Jesu. Das war total radikal. Und er sagt, und dann das Nächste, ihr werdet empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. So, da war ein klares Programm. Buße, sich umwenden zu Gott, Taufe, Empfang des Heiligen Geistes. Das war die Vorbereitung. Das war, sich an den Startpunkt zu bewegen, wo jetzt die Jüngerschaft anfängt. Wenn du Jüngerschaft praktizieren willst, fang du bitte genau da an. Checke, hat dieser Mensch sich wirklich bekehrt? Wenn ein Mensch sich wirklich bekehrt hat, dann hat das Konsequenzen und du siehst das in seinem Leben. Ich habe keinen christlichen Hintergrund, aber wir waren Namenschristen als Familie und ich war eingetragen als evangelischer Christ, gehörte zur evangelischen Kirche, habe die Konfirmation gemacht, wie alle anderen Teenies, um der Geschenke willen. Und meine Konfirmation war ein heiliges Gelübde, ich werde niemals wieder den Fuß über die Schwelle einer Kirche setzen. So ernst habe ich meine Konfirmation genommen. Es war ein heiliges Gelübde, wirklich. Ich habe gesagt, von heute an nie wieder. Aber dann kam Jesus in mein Leben. Und eines der ersten Dinge, die ich getan habe, als ich von neuem geboren wurde, und niemand hat mir das gesagt, ich bin zum Amtsgericht gegangen, damals musste man noch zum Gericht gehen, und sagen, hiermit erkläre ich meinen Austritt aus der evangelisch-lutherischen Kirche. Und damals war das noch so, da fragt der Amtsschreiber, weswegen, stell dir mal vor, ich würde heute sagen, das geht sie überhaupt gar nichts an. Der fragt mich, ich soll eine Begründung geben, warum ich aus der Kirche austrete. Und ich habe gesagt, weil Jesus in mein Leben gekommen ist. Und er verstand überhaupt nichts. Ich habe verstanden, wenn ich zu Jesus gehöre, dann kann ich nicht gleichzeitig zu einem Trachtenverein gehören, der religiöse Riten macht, der kleine Babys mit Wasser erschreckt und ihnen danach erzählt, sie sind jetzt Kinder Gottes und das ist alles eine Lüge. Ich kann nicht beides gleichzeitig fahren. Wenn Jesus die Wahrheit ist, wenn Taufe nur das Untertauchen nach der Bekehrung ist, dann bin ich nicht getauft. Dann ist das eine Lüge, man hat mich verkohlt, wie alle anderen Millionen von Menschen auch. Und weil ich zur Wahrheit gehöre, kann ich kein Lügensystem noch mit einer einzigen D-Mark unterstützen und damit ist fertig, ich breche damit. Kein Mensch hat mir das erklärt, aber ich habe gewusst, jetzt habe ich das Echte und das war eine Lüge, ein Imitat. Und mit Lüge will ich nichts mehr zu tun haben. Und ich breche die Brücke nach Babylon ab. Bekehrung kostet etwas. Bekehrung bedeutet etwas. Und das setzt Konsequenzen frei, die dann auch zu sehen sind. So, wenn wir Jüngerschaft anbieten und Menschen reagieren und sagen, ja, ich komme alleine mit meinem Glaubensleben nicht klar, was schon ein Wunder ist. Ja. Ich brauche Anleitung, ich brauche Hilfe. Lass uns mutig die Grundlagen checken. Ist der überhaupt wirklich bekehrt? Hat er sich entschieden, wie ich das am ersten Abend erklärt habe, jetzt der Wahrheit zu gehorchen? Oder was will der eigentlich? Will der jetzt wirklich radikal der Wahrheit gehorchen? Oder was möchte er? Und wenn das klar ist, wir sehen, der hat sich bekehrt. Bist du getauft? Ja, damals als Baby. Hey, wir reden von Taufe, nicht vom Baby erschrecken mit Wasser. Wir reden von Taufe. Und falls du nicht verstanden hast, wir machen ein Bibelstudium und dann siehst du im Wort Gottes, Taufe ist nach der Bekehrung untertauchen. Es ist eine Identifikation mit dem Sterben, Begrabensein und Auferstandensein mit Christus. Und ich glaube, dass Taufe eine Zäsur ist, dass Taufe ein geistliches Ereignis ist, dass Taufe etwas bewirkt in der unsichtbaren Welt. Woher weiß ich das? Weil ich sehe, in Zentralasien, wo ich arbeite, wenn da jemand sich bekehrt, ist das ein Skandal. Das Dorf steht Kopf. Aber wenn dir jemand sagt, ich lasse mich taufen, dann geht es um sein Leben. Die Reaktionen, dass er sich jetzt taufen lassen will, sind noch mal heftiger, als wenn er nur sagt, er hat sich jetzt zu Jesus bekehrt. Weil die Geister in diesem Menschen wissen ganz genau, Taufe ist ein Bruch mit der Vergangenheit. Es ist nicht nur ein Zeugnis für die Ungläubigen da draußen. Es ist etwas vor der unsichtbaren Welt. Es ist ein Machtwechsel, ein Herrschaftswechsel. Taufe ist der Abschluss der Bekehrung. Und Taufe ist nicht diskutabel. Und wir haben den Mut, Fragen zu stellen, wie Paulus Fragen stellt. Wir sagen, bist du auf neutestamentliche Art und Weise getauft? Und dann wirst du feststellen, wie viele Leute klammheimlich an ihrer Babybesprenkelung festhalten. Weil da ist noch der Erbonkel im Hintergrund und der hat eine hohe Position in der Kirche und den darf man nicht verschrecken. Das könnte Testamentsverschiebungen mit sich bringen und da muss man Rücksicht nehmen. Oder ich bin angestellt im evangelischen Kindergarten und wenn dann auf einmal rauskommt, ich habe mich taufen lassen, dann verliere ich meinen Job. So what, verliere deinen Job und Gott wird dir einen besseren geben. Aber wenn du taktierst und sagst, ich weiß, Taufe ist wichtig, aber in meinem Falle müssen wir weise vorgehen. Und was wir mit Weisheit nennen, nennt Gott Verlogenheit. Hallo, haben wir das verstanden? Oftmals, was wir Weisheit nennen, nennt Gott Verlogenheit. Wir dürfen nicht taktieren. Wenn Gott einen Gehorsamschritt gebietet, dann ist es nicht unsere Aufgabe zu sagen, ja, aber was kostet das alles? Und was hat das für Folgen? Und was bedeutet das? Das muss man auch bedenken. Wir leben ja schließlich noch in dieser Welt. Und wir sind ja noch mit beiden Beinen auf der Erde. Und irgendwo muss ja mein Geld herkommen. Und wir können uns viele schöne Erklärungen machen. Und die mögen sogar andere Leute, die genauso humanistisch geprägt sind, sogar noch überzeugen. Aber Gott wirst du damit nicht überzeugen. Und wir wollen ihm Beweise liefern, dass wir jetzt ihm gehören. Wir wollen jetzt ihm gehorchen. Und wenn es bedeutet, dass wir unseren Job verlieren, dann verlieren wir unseren Job. In der DDR war das so, wenn du dich wirklich bekehrt hattest, dann war ganz klar, der Weg fürs Studium war dir verschlossen. Du konntest nicht studieren. In Klammern, das sagt auch etwas über den Glauben von Frau Dr. Merkel aus, die Physik studiert hat in der DDR. Hallo. Viele denken, ja, aber er ist doch Christ. Hallo, lass uns mal anfangen, biblisch zu denken. Paulus sagt zu Titus, gib ihm einen guten Rat. Er sagt, es sind viele, die geben vor, Gott zu kennen. Aber mit ihren Taten verleugnen sie ihn. Die Taten beweisen, das ist Titus 1, rechte Seite. Die Taten beweisen, dass sie nicht wirklich glauben. Das ist so. Deswegen sagt Jesus, ich kenne eure Werke. Der guckt sich die Werke an. Wenn der wissen will, wo er in der Gemeinde steht, der guckt sich die Werke an. Der guckt sich an, wie viele Leute geben ihren Zehnten. Sowas guckt er sich an. Hallo? Nicht die Lieder beeindrucken ihn, die Taten zeigen, wo jemand steht. So. Wir stellen Fragen, wir finden heraus, ist dieserjenige, der jetzt Kandidat für Jüngerschaft ist, wirklich schon am Startpunkt? Weil der Startpunkt ist, nachdem 1, 2, 3 erledigt ist. Umkehr, Taufe und Empfang des Heiligen Geistes. Deswegen findet Paulus in Epheser 19 diese Jünger und merkt gleich, irgendwie ist das nicht normal. Und er fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Für ihn ist es normal, wenn man gläubig wird, soll man auch den Heiligen Geist empfangen. Das war für ihn normal. Hat nicht gesagt, naja, jeder nach seiner Erkenntnis, ich will euch ja nichts aufdrücken, ich will ja nicht irgendwie so als jemand kommen, der euch irgendwelche Vorschriften macht. Hey, diese falsche Bescheidenheit hatten die Apostel nicht, keiner von ihnen. Petrus sagt, oder die Schrift sagt, Petrus befahl, dass man sie taufen ließ. Hat nicht gesagt, wer möchte denn gerne, überlebt doch mal, gibt auch einen Lolli hinterher. Ja? Er befahl das, die haben sich bekehrt, also jetzt heißt das, jetzt ist der nächste Schritt dran. Jüngerschaft heißt, ich führe einen Menschen. Christsein ist kein Selbsterfahrungstrip. Ich führe einen Menschen und ich bin diesen Weg schon gegangen und ich weiß, welche Schritte jetzt dran sind. Und deswegen sagt Paulus, habt ihr den Heiligen Geist empfangen. Paulus war nicht damit zufrieden, dass sie das nicht hatten, hat gesagt, den Zustand müssen wir sofort ändern. Der ist nicht auf neutestamentlicher Höhe. Das ist nicht normal. Wie viele Gemeinden sind leisetreterisch und sie reden von Geistestaufe, sie reden von Sprachengebet und sie sagen, wie wunderbar das ist und möchtest du nicht gerne, aber sie trauen dir nicht zu sagen, das ist der Wille Gottes. Jesus sagt, alle, die an ihn glauben, reden in neuen Zungen. Hat er die Erwartung, dass ich in neuen Zungen rede? Ja. Hat er die Erwartung, dass du als Kind Gottes in neuen Zungen redest? Aber ja. Und die Apostel haben nicht den Berg gehalten damit. Die haben nicht gesagt, ja, überleg mal vielleicht, ich weiß, ist ein bisschen komisch, ist eine Zumutung für dein Intellekt. Zum ersten Mal, seitdem du dem Kleinkindalter entwachsen bist, kommen Worte aus deinem Mund, die du nicht verstehst und kontrollieren kannst. Ist ein bisschen komisch, verstehe ich, wenn du das nicht willst, ist das voll in Ordnung. Die haben nicht humanistisch rumgesülzt, die haben gesagt, was der Wille Gottes ist. Und Jüngerschaft heißt, wir treten in die Fußstapfen von Jesus und von Paulus und von den anderen Aposteln und wir benehmen uns so, als würden diese Dinge heute immer noch nötig sein. Und wenn jemand sagt, nee, also weißt du, lass mich in Ruhe, Sprachengebet, das brauche ich überhaupt nicht. Wir sagen, okay, gehen wir einen Schritt zurück. Was heißt für dich die Herrschaft Christi? Weil wenn du sagst, du brauchst das nicht, Christus meint, du brauchst das. So, nach wem gehst du? Nach deinen Gefühlen? Nach deinen Wünschen? Nach deinen Vorlieben? Oder soll jetzt Jesus der Herr sein? Bitte erkläre mir, was es bedeutet, dass Jesus dein Herr ist. Und dann erwarte ich, nach ein bisschen Überlegen, klick, 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 dass er Buße tut von dieser dummen Antwort, ich brauche das nicht. Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in Zungen sprecht. Das ist wohl klar und deutlich. Und er hat nicht die Luther-Version genommen, ich wollte, ihr könntet. Sondern er hat Griechisch gesprochen und da heißt Tello, ich will und dann kommt der Indikativ und nicht Konjunktiv. Konjunktiv ist ein irrealer Wunsch. Ich wünschte, ihr könntet. Das hat Paulus nicht gesagt. Er hat gesagt, ich will, dass ihr das tut. Bang, fertig, aus. Ja, aber wie? Ich meine, das ist ja nicht für jeden. Studiere das Wort Gottes. Und bist du imstande, einem Neubekehrten mit einem Bibelstudium zu zeigen, was Geistestaufe ist, dass er das braucht, wie er das bekommen kann und ihn da hineinführen? Bist du imstande, aus dem Wort Gottes das jemand zu erklären? Das muss Standard sein. Das kann nicht sein. Wir erwarten, dass irgendwann der Heilige Geist mächtig wirkt und viele Leute werden sich bekehren und dann schicken wir die alle zu den Ältesten oder wie? Für Geistestaufe? Wie oft erlebe ich das in der Versammlung? Jemand kommt mit einem Neubekehrten im Schlepptau. Hey, das ist mein Freund Fritz, der hat sich jetzt bekehrt. Und bete doch mal für den. Kannst du beten für den, dass er die Geistertaufe bekommt? Ich sage, ich kann, aber kannst du auch? Das ist die Frage. Ich kann, aber kannst du? Was du nicht erklären kannst, hast du nicht wirklich verstanden. Überleg mal, bist du imstande, aus dem Wort Gottes jemandem klipp und klar zu zeigen, was der Empfang des Heiligen Geistes ist, was der Empfang des Heiligen Geistes mit Sprachenrede zu tun hat, wie man das empfängt und jemandem die Schritte anzuleiten und dahin zu bringen, das zu empfangen? Kannst du das? Wir waren zum Dienst in einer Pfingstgemeinde und da kam ein alter Bruder, ich weiß nicht, also der war schon im sehr fortgeschrittenen Alter. Und er sagte zu meiner Frau, er sucht das so sehr und er wünscht sich endlich in Sprachen zu beten. Und er sucht das schon viele, viele, viele Jahre. Und meine Frau sagt, heute ist die Suche zu Ende. Heute wirst du finden, wenn du tust, was ich dir aus der Bibel erkläre, wirst du in 5 Minuten in Sprachen sprechen. Und der Mann war ganz begeistert. Ein paar Meter weiter stand die Pastorenfrau und sie machte solche Ohren. Und stand noch ein bisschen dichter und hörte zu, was jetzt meine Frau erklärt. Und meine Frau hat aus der Bibel einfach ein paar Schritte erklärt und dann hat sie mit ihm gebetet und hat ihn gefragt, hast du verstanden? Glaubst du, dass das der Plan Gottes ist? Glaubst du, wenn wir jetzt beten, dass du empfängst? Und er hat ja gesagt, sie haben gebetet und er fing an, in Sprachen zu sprechen, nachdem er jahrzehntelang gesucht hat. Und die Pastorenfrau war total begeistert. Und sie ging zu ihrem Mann und sagt, so müssen wir das jetzt auch machen. Und er sagt, ja, ich weiß nicht. Ist doch nicht normal, eine Pfingstgemeinde, in der jemand Jahrzehnte gläubig ist und spricht nicht in Sprachen. Was ist dann Pfingstgemeinde? Wo ist denn da Pfingsten? Wie ich schon gesagt habe, das Problem ist nicht, gib Gott, sondern ist derjenige imstande zu empfangen. Das ist das Problem. Und Empfangen geschieht im Glauben. Und Glaube kommt durch das Wort. So wir geben nicht irgendwelche praktischen Ratschläge, die wir von irgendwo gehört haben. Ich habe die kuriosesten Dinge gehört, was Leute tun, um Leute zum Sprachengebeten zu schieben. Das Verrückteste, was ich gesehen habe in Rumänien, die sprechen denen einen Zungenbrecher vor. Ein Wort, was du gar nicht fehlerfrei aussprechen kannst. Und das soll der arme Mensch dann wiederholen, immer schneller, immer schneller, immer schneller, bis er stolpert. Und dann, ja, jetzt hat das. Und jetzt spricht in Sprachen. Das ist Schwachsinn. Oder noch verrückter. Und jetzt bring ein bisschen Silben dazu. Alter, siehst du Sprachengebet. Hallo. Wie verrückt wollen wir noch werden? Warum fangen wir nicht mal an, die biblische Methode zu nehmen? Und da kommt der Paulus, sagt, habt ihr den Glauben empfangen durch Werke, den Heiligen Geist empfangen durch Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Also muss der Glaube aufgebaut werden durch das Wort. Und er muss klar sehen im Wort. Und wir haben zwei Bibelstudien. Eins für Evangelikale und Baptisten, die jahrzehntelang falsch gelehrt worden sind, das dauert ungefähr 1,5 Stunden. Und ein zweites Bibelstudium für die Neubekehrten, das dauert 3 Minuten. Und wenn die Menschen mitmachen, nach 1,5 Stunden als stramme Evangelikale beten sie im Heiligen Geist. Und der von der Straße ist schon 1 Stunde dabei und betet schon in Sprachen, weil es so einfach ist. Es braucht ein bisschen Geduld, diese religiöse Indoktrination, diesen Unglauben zu brechen. Es braucht das Wort, aber das Wort ist stark genug, diese Festung zu zerbrechen. Und meistens sind es dieselben Fehler. Die Leute haben die Vorstellung, der Heilige Geist muss über sie kommen und dann betet der Heilige Geist durch sie in Sprachen. Und sie sind total offen und sagen, es geht nicht. Ich sage, was meinst du mit es? Die Bibel sagt, du redest in Zungen. Wer ist es? Auf wen wartest du? Sie wurden voll des Heiligen Geistes und sie fingen an zu sprechen. Und ich zeige dir die Schriftstelle, Apostelgeschichte 2,4. Wer fängt an zu sprechen? Ja, die Gläubigen. Ich sage, siehst du, und das musst du abtun. Du fängst an zu sprechen. Aber nicht in deiner Muttersprache, sondern wie der Heilige Geist dir ausgibt. Ja, ich weiß ja nicht, wie der Heilige Geist mir gibt. Ich sage, ich weiß auch nicht. Aber wenn du anfängst, wirst du es erleben. Er gibt es dir nicht vorher auf Papier und dann liest du es ab, sondern es ist ein Glaubensschritt. Du vertraust dem Heiligen Geist, du springst rein und du landest in deiner Sprache. Das ist ein Glaubensschritt. Und das sollte Standard sein in allen Gemeinden. Und wir machen uns nicht klar, die Bibel wurde geschrieben von in Zungen sprechenden Gläubigen an in Zungen sprechende Gläubigen. Das war die einzige Art von Christsein, die es zu der Zeit gab. Das war Standard. Und nirgendwo hat Gott gesagt, diesen Standard werden wir im Laufe der Jahrhunderte herabsetzen. Und dann haben das nur noch einige wenige Auserwählte. Woher weiß ich, dass das Standard war? Weil Paulus sagt an die ganze Gemeinde von Ephesus, betet im Heiligen Geist, was identisch ist mit beten in Sprachen. Judas schreibt an Gläubige und sagt, betet im Heiligen Geist und erbaut euch und erhaltet euch in der Liebe Gottes. Jeder Gläubige kann das. Es kann doch nicht sein, dass es eine Sprache der Erbauung gibt, die dich stark macht im Geist und Gott sagt, du ja, du nicht, du ja, du, du auch nicht. Hallo. Es ist zur Auferbauung da und es ist für jeden da. Und hier ist eine Warnung. Wenn du jemanden hast, der will in Jüngerschaft, aber er wehrt sich anzunehmen, was die Bibel sagt über Sprachengebet und er bleibt bei seiner Meinung, nee, also ich brauche das nicht, komm, das lassen wir mal aus, lass uns jetzt zu den wichtigen Dingen kommen. Ich würde sagen, Projekt Jüngerschaft abgebrochen. Du kannst nicht mit jemandem Jüngerschaft machen, der sich nicht an den Start begibt. Das ist nicht möglich. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und werdet meine Zeugen sein. Es ist die Kraft, ein anderes Leben zu führen. Wie können wir von ihm Gehorsamsschritte erwarten, wenn er gar nicht die Kraft dazu in Anspruch nimmt? Das kann ja gar nicht funktionieren. Wir würden ihn total überfordern. So, wenn jemand nicht sich an den Start begibt, Bekehrung, echte Buße, Taufe, Empfang des Heiligen Geistes. Wir können nicht Jüngerschaft beginnen. Das ist extrem wichtig. Wir müssen ihn vorbereiten, dass er wirklich am Startpunkt ist. Und dann geht es los. Und wie sieht's im Prinzip aus? Apostelgeschichte 2, 42. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Das ist das eine Merkmal, was beschrieben ist, was in völliger Übereinstimmung ist mit Johannes 8, 31. Wenn ihr an meiner Rede bleibt, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Sie haben genau verstanden, die Apostel sind von Gott gesandt, sie sind von Gott ausgerüstet, sie haben eine Botschaft und die bringen mir den neuen Lebensstil bei. Ich bin der Lernende, sie sind die Lehrende. Das war ganz klar geregelt. Und das war nicht so, Petrus lehrt oder Johannes lehrt oder irgendein anderer, der Leiter dort lehrt und dann in der neubekehrten Klasse jemand sagt, ja, hallo, darf ich jetzt mal das Mikrofon haben? Ich stimme doch mit einigen Punkten, die hier gelehrt worden sind, überhaupt nicht überein und ich bin der Meinung, ich habe auch den Heiligen Geist. So, ich möchte jetzt mal meinen Standpunkt darlegen. Darf ich das Mikrofon haben und darf ich mal erklären, was ich so denke und glaube und wie ich das meine? Was hätten die Apostel gesagt? Hallo, du tauschst hier die Rollen. Wir sind die Lehrer, du bist der Lernende. Setz dich hin, demütige dich und hör zu, was wir dir zu erzählen haben. Niemand ist interessiert an deinen besonderen Offenbarungen, wenn die nicht übereinstimmen mit der Lehre der Apostel. Und wir geben dir keine Plattform. Das hätten die gesagt. Und dann ist der beleidigt und geht weg. Und dann sagt er, oh, jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Jetzt waren wir nicht in der Liebe. Ist das so? Hallo. Wir versuchen mit Liebe die zu umpacken, die voller Rebellion sind und die eine Botschaft der Buße brauchen. Alles ist verdreht. Wir versuchen Gnade zu geben, denen Gott widersteht. Da können wir nicht mit Gott zusammenarbeiten. Gott widersteht den Stolzen. Und wir müssen lernen, den Stolzen auch zu widerstehen. Die Gemeinden, mit denen wir arbeiten, alle in etwas unterschiedlicher Form, haben alle einen Basiskurs oder nennen das Grundlagenkurs oder Einführungskurs oder Gemeindegrundlagenkurs. Das hat verschiedene Namen, aber es hat alles dieselben Inhalte. Und jeder, der zu dieser Gemeinde dazukommen will, muss diesen Kurs durchlaufen. Und jetzt war gerade vor ein paar Wochen eine Situation, eine Gemeinde in der Nachbarschaft hat sich aufgelöst und der Gemeindeleiter ist gekommen und hat gesagt, ich möchte jetzt hier teilhaben an dieser Gemeinde. Und sie haben gesagt, aber pass auf, wir haben hier eine Regel. Jeder, der dazukommt, egal wer es ist und was er bis jetzt vorher gemacht hat, geht durch unseren Grundlagenkurs. Und der ehemalige Gemeindeleiter sagt, kein Problem, natürlich mache ich das. Und er hat sich gedemütigt. Und dann kommen andere und sagen, was willst du, ich bin schon 5 Jahre Christ. Und jetzt soll ich euren Grundlagenkurs machen, ihr habt aber nicht mehr alle. Schickt solche Leute nach Hause, versucht nicht, die zu integrieren. Versucht nicht, mit denen Gemeinde zu haben. Bitte, 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 spar dir das. Gemeinde wird gebaut mit zerbrochenen Leuten, die sagen, hier bin ich, was soll ich jetzt tun? Mit diesen Leuten kannst du Gemeinde bauen. Solche Leute kannst du zu Jüngern machen. Leute, die schon alles wissen, die dir Ratschläge geben wollen und die haben erzählt, in meiner vorigen Gemeinde und der davor hat man es auch so gemacht. Ich schlage vor, ihr ändert jetzt hier eure Sachen. Schickt diese Leute gleich nach Hause. Sag, mit dieser Gesinnung hier bei uns nicht. Wir glauben an Zerbrochenheit, wir glauben an Belehrbarkeit, wir glauben an Jüngerschaft und du bist noch voll in deiner Arroganz und in deiner Unabhängigkeit. Wir haben dich lieb, wir segnen dich, aber geh nach Hause, tu Buße. Und wenn du Buße getan hast und sagst, hier bin ich, was soll ich tun, dann kannst du wiederkommen und dann fangen wir mit dir an. Aber sowas macht man ja nicht. Das ist ja unhöflich, das ist ja nicht nett und wir sollen ja nett sein. Nein, wir sollen nicht nett sein, wir sollen die Wahrheit in Liebe sprechen. Und jemandem zu sagen, du bist stolz und du bist arrogant und du lässt dich nicht belehren, du weißt alles besser, du stellst dich über Gott, stellst dich über die Leiterschaft dieser Gemeinde, geh nach Hause. Das ist Liebe. Liebe sieht anders aus, als wir uns das vorgestellt haben. Wenn du wissen willst, was Liebe ist, studiere, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Studiere, wie die Apostel mit Menschen umgegangen sind. All das ist Liebe. Und da gibt es haufenweise Dinge, wo der Mensch, der nicht erneuert ist, in seinem Denken sagt, das kann doch nicht Liebe sein. Also der Paulus, nur weil Menschen andere Ideen haben über das Christsein und er nennt das, sie lästern Gott, er übergibt sie dem Satan zur Zerstörung ihres Leibes, damit wenigstens ihre Seele gerettet wird. Das kann doch wohl nicht Liebe sein. Also ich bitte dich. Und überhaupt, der Petrus, was hat er gemacht? Nur weil der ein bisschen geschummelt hat beim Opfer der Ananias, hat er ihn verflucht und er ist gleich tot umgefallen. Und dann war Petrus noch so pietätslos und ist nicht mal rausgegangen zur Beerdigung. hat den Gottesdienst weitergemacht. Ich meine, wenn das nicht leblos ist, also das ist die lebloseste Gemeinde, die ich je gesehen habe. Und dann kommt die Frau von Ananias und Petrus begrüßt und sagt, da kommen gerade die Männer, die deinen Mann beerdigt haben. Ja, aber hallo, so geht man doch nicht in einem Sterbefall vor. Da muss man doch sagen, Schwester, bitte, wir können es kaum in Worte fassen, setz dich mal hin, etwas Schlimmes ist passiert. Es ist so traurig und wir sind alle so betroffen und es ist so furchtbar und oh Mann, wir wissen gar nicht, wie wir es dir beibringen sollen. Dein lieber Mann ist nicht mehr unter uns. Und du wirst ihm folgen und es ist alles so schlimm. Kannst du dir das vorstellen? Live im Gottesdienst stirbt jemand und die Leitung, weil das eben so die landesübliche Bestattungsweise ist, der wird sofort beerdigt. Die Leitung geht nicht mal mit raus auf den Friedhof, macht den Gottesdienst weiter. Und dann kommt die Frau und die wird so begrüßt, da kommen gerade die Männer zurück, die deinen Mann beerdigt haben. Es gibt keine Gemeinde in unserem Land, die sowas für normal finden würde. Aber für Gott ist das normal. Und wir müssen Gott kennenlernen. Und Gott ist anders, als wir denken, wie er ist. Gott ist richtig und Gott entschuldigt sich nicht. Und sagt, da war ich jetzt echt daneben. Da habe ich dem Petrus Worte gegeben. Also die waren ja verletzt und völlig pietätlos. Und da muss jetzt Gott Buße tun. Der Heilige Geist muss sich ändern. Und Petrus muss auch um Entschuldigung bitten. Nichts davon. Was wir unter Liebe verstehen, ist manchmal sehr weit entfernt von was das Neue Testament unter Liebe versteht. Und überhaupt, wofür wurde Ananias gerichtet? Der hat doch so viel Geld an die Gemeinde gegeben. In jeder normalen Gemeinde, der wäre gleich Ältester geworden für so eine Sache. Und er wird gerichtet von Gott und stirbt live im Gottesdienst. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wenn das so schlimm war, was Ananias und Sapphira gemacht haben, und Petrus sagt, es war schlimm, weil sie haben den Heiligen Geist belogen. Ja, wie? Indem sie die Gemeinde belogen haben, indem sie die Leiterschaft belogen haben, haben sie den Heiligen Geist belogen. Das ist, was Petrus sagt. Haben die jemals mit dem Heiligen Geist kommuniziert und dem Heiligen Geist gesagt, wir haben also 500.000 gekriegt, aber wir werden nur 400 geben und so tun, als wäre es der ganze Preis? Haben sie das dem Heiligen Geist erzählt? Natürlich nicht. Indem sie die Gemeinde belogen haben, haben sie den Heiligen Geist belogen. Und Gott hat gleich am Anfang ein Exempel statuiert. Der Heilige Geist ist heilig und niemand vergreift sich ungestraft am Heiligen Geist. Und das ist der Grund, warum die Erweckung weitergeht. Wenn die humanistisch gewesen wären und hätten gesagt, boah, stark, wie viel Geld du gibst, komm, Alter, bei der nächsten ältesten Mal bist du dabei und wir stellen dich auf, da wäre die Erweckung zu Ende gewesen. Da würde die Apostelgeschichte gehen bis Kapitel 8 fertig und der Rest würde nie passiert sein. Aber wir sind so humanistisch und denken, Mensch, der arme Ananias, jetzt gibt er schon so viel Geld und so weht im Gedank dafür. Das ist doch wirklich herzlos. Und die Geschichte von Ananias, interessanterweise, wird wenig verkündigt in den Gemeinden. Aber die Bibel erklärt, wie Gott das benutzt hat. Was passierte danach? Große Furcht fiel über alle die, die es hörten. Die Furcht Gottes kam über die Gemeinde. Die Gemeinde hat verstanden, Gott ist ein heiliger Gott. Und die Spielchen hören auf. Wir können nicht religiöse, fromme Spielchen spielen. Wir können nicht Geld geben und der Gemeinde zeigen, guck mal, wir haben alles gegeben. Klar, teilen wir mal die Seite, aber das müssen wir nicht erzählen. Wir haben alles gegeben. Guck mal, wie großherzig wir sind. Gott hasst Lüge und er schützt den Heiligen Geist und er toleriert nicht, dass sein Heiliger Geist beleidigt wird. Und der einzige Grund, warum heute in unserer Gemeinde nicht Menschen tot umfallen, ist, weil die Gegenwart Gottes so extrem verdünnt und schwach da ist im Verhältnis zu damals. Und das hängt damit zusammen, dass wir viel tiefer in der Kultur sind und im Geist dieser Welt, als wir das wirklich wahrhaben. Und das heißt, wenn ihr diesen Weg geht, der Klarheit, der Eindeutigkeit, der Wahrhaftigkeit Christus gegenüber, das Maß der Strenge der Gerichte Gottes wird auch wieder zunehmen. Das ist, worüber sich viele nicht im Klaren sind. Sagen, ja, wir wollen Erweckung. Erweckung heißt, Gott wohnt in aller Macht unter uns. Und er wird solche Dinge wieder richten, wie in derselben Art und Weise. Und es gibt Geschichten aus der Pfingsterweckung, wo der Heilige Geist kam, wo solche ähnlichen Dinge passiert sind in den Gottesdiensten. Und mit derselben Wirkung, große Furcht kam auf alle, die es hörten. Was hat das für einen Effekt gehabt? Zum nächsten Gottesdienst am nächsten Sonntag, jedes Ehepaar garantiert, hat gesagt, Schatz, wir müssen mal zum Gottesdienst. Komm, wir setzen nochmal hin. Lass uns prüfen vor Gott. Ist da irgendwas, wo wir krumme Dinger gedreht haben? Ist da irgendwas, was nicht passt? Sind wir in Heuchelei? Sind wir nicht echt? Komm, du weißt, was letzten Sonntag passiert ist. Prüfen wir uns vor dem Herrn. Die sind alle so nah mit Gott gewandelt und haben gesagt, keine Spielchen. Wollen wir das wieder haben? Ist das die Heiligkeit Gottes, die wir haben wollen? Vielleicht der heiligste Moment an Gegenwart Gottes, die ich je in meinem Leben erlebt habe, war nach einer Phase von Buße, die anfing in der Leiterschaft und Sünde wurde bekannt und Tränen sind geflossen und Menschen waren so zerbrochen. Und die Gegenwart Gottes kam so massiv, man hätte mit einem Messer das in Würfel schneiden können und mit nach Hause nehmen können. Es war so kompakt, so, also jeder hat gewusst, Gott ist hier. Und dann auf einmal kommt von ganz hinten ein junger Mann nach vorne und du denkst, ist der betrunken oder was? Der konnte kaum gerade auslaufen. Der kam nach vorne und konnte vor Heulen und Schluchzen nicht sprechen. Und dann bekannte er vor der Gemeinde, vor Hunderten von Leuten, dass er vor einigen Wochen aus dem Opfer sich 1000 D-Mark war es damals noch, 1000 D-Mark geklaut hat. Und jeder hat verstanden, als er das erzählte, das ist Wochen zurück, niemand hat ihn erwischt. Der einzige Grund, warum der das jetzt erzählt, ist, weil der heilige Gott ihn am Schlawittchen gepackt hat und hat gesagt, jetzt ist fertig mit der Lüge, jetzt musst du zur Wahrheit stehen und du musst bekennen, was du getan hast. Und als er das erzählt hat, unter Schluchzen, was er getan hat, da kam so der Schrecken des Herrn über die Versammlung, dass von überall schrille, spontane, spitze Schreie ausgestoßen wurden. Jeder war gepackt. Gott ist wirklich hier. Wow! Jeder hat verstanden, das war nicht ein Programmpunkt, der organisiert wurde. Bruder, möchtest du nicht auch noch ein Zeugnis sagen? Sondern das war der heilige Gott, der gezeigt hat, jede Sünde kommt ans Licht. Und kaum hat er sein Bekenntnis zu Ende, sank er zusammen und verschmolz bald mit dem Teppich und war ein Häuflein elend und hat geweint und geschluckt wie ein kleines Kind. Und wir haben ihn gesegnet und ihm Vergebung ausgesprochen. Und es dauerte lange, bis er sich wieder berappeln konnte. Das war einer der heiligsten Momente, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Und ich möchte mehr davon, weil ich weiß, das ist normal. Das ist neutestamentlich-apostolisches Christsein, ihr Lieben. Wo Gott, der heilige Gott, unter uns wohnt und Lüge nicht mehr toleriert. So die Bestrafung der Sünde führte zu einer Vermehrung der Furcht des Herrn. Und deswegen hat Petrus sich niemals entschuldigt, weder bei den Angehörigen noch vor der Gemeinde. Sondern das war alles im Plan Gottes und es war richtig so und es war gut so. Seht ihr, wenn wir solche Geschichten uns vor Augen führen, wie flach unser Christsein ist, wie weit wir weg sind von den heiligen Standards Gottes, wie sehr wir das zu einer äußeren Form haben verfallen lassen, wo es nur äußerlich irgendwie alles schön sein muss. Gott hat Lust an Wahrheit im Innern. Zurück zu unserem Thema Jüngerschaft. Unser Ziel ist, dass dieser Jünger Jesu, den wir da gerade beginnen zu formen, dass er Gott kennenlernt. Das ist unser Ziel. Weil nur durch die Begegnung mit Gott kann er von Sünde überführt werden, kann er motiviert werden, kann er willig gemacht werden, Dinge zu opfern, die ihm bisher kostbar waren und die Gott nicht haben möchte in seinem Leben. Nur durch die Berührung und die Begegnung mit Gott. So unser Ziel ist, wir möchten, dass er mit Gott in Kontakt kommt. Dass er Gnade lernt zu empfangen. Und aus dem Grunde bringen wir ihm ein paar Dinge bei. Und ich will dir einmal auflisten, und dann vielleicht noch über einen Punkt ein bisschen detailliert sprechen und dann irgendwie morgen sehen, noch ein bisschen weiterzumachen. So praktische Dinge, die wir ihm beibringen, die er regelmäßig tun soll. Etliche von diesen Dingen jeden Tag, andere in Abständen. Bestimmte Dinge bringen wir ihm bei. Jesus sagt, lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Das heißt, lehrt sie zu tun, nicht zu wissen, sondern zu tun. Wir bringen ihm zuallererst bei, wie lebt man mit dem Wort Gottes. Das ist das allererste, was wir einem Neubekehrten beibringen wollen. Weil die Kraft zur Veränderung kommt durch das Wort, das der Heilige Geist nimmt und lebendig macht. Und wenn er lernt, mit dem Wort so umzugehen, wie Gott geboten hat, dass man mit dem Wort umgehen kann, dann hat der Heilige Geist Freiheit und dann wird der Heilige Geist sein Lehrer. Der Heilige Geist wird nicht getrennt vom Wort Gottes wirken, sondern der Heilige Geist braucht das Schwert des Geistes, das göttliche Skalpell. Und das ist das Wort Gottes, das er benutzt, um zu schneiden. So leben mit dem Wort Gottes, das ist das allererste. Kombiniert damit, wie hat man Gemeinschaft mit Gott? Wie lernt man Gott zu suchen? Das reicht nicht aus, dass wir den Leuten sagen, geh nach Hause und such Gott. Wir müssen ihnen haarklein erklären, was es heißt, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Was meint Jakobus mit, naht euch zu Gott und Gott wird sich zu euch nahen. Wie sieht das praktisch aus? Das reicht nicht. Junge, du musst mehr beten. Wir müssen dem ganz klar erklären, ein Teaching geben. Und das machen wir wirklich. Und ich habe es auch an vielen Stellen schon gemacht. Anderthalb Stunden. Wie verbringe ich meine Zeit mit dem Herrn? Wie gehe ich um mit einem unsichtbaren Gott, den ich nicht sehe und den ich auch größtenteils nicht fühle? Wie soll ich diese Zeit mit ihm verbringen? Was passiert denn da? Ein Haupthindernis, warum Leute nicht tiefer gehen im Gebet, weil sie nicht wissen, was sie beten sollen. Sie sagen, Herr, ich danke dir für den Tag und kümmere dich um dies und löse dieses Problem und guck noch hier und gib mir eine neue Arbeitsstelle, segne meine Familie, Amen. Und eine Minute ist rum. Und sie haben sich vorgenommen, ich will jetzt jeden Tag eine Stunde beten. Und da sind noch 59 Minuten zu füllen. Und was macht man jetzt, nachdem man schon alles gesagt hat, was auch man auf dem Herzen hat? Wie lernt man, mit Gott umzugehen? Wie lernt man, wirklich in die Gegenwart Gottes zu kommen? Das sind die Dinge, die wir ihm beibringen wollen. Und das ist jetzt nicht die Zeit, dass ich das erkläre. Das habe ich an anderen Stellen erklärt. Ich erzähle jetzt oder erzähle einfach nur auf die Dinge, die wichtig sind. Ja. Dann beten im Heiligen Geist. Warum ist das wichtig? Was passiert da? Wie betet man richtig im Heiligen Geist? Ich habe jahrelang falsch in Sprachen gebetet und habe immer gedacht, ja, Paulus sagt, wer in Sprachen betet, baut sich selber auf. Ja, aber wo ist die Auferbauung? Ist das nur im Glauben, muss ich nehmen, ich bin jetzt auferbaut, aber ich bin gar nicht auferbaut oder wie funktioniert das? Wo kommt die Auferbauung her? Und ich habe festgestellt, ich habe überhaupt nicht richtig in Sprachen gebetet. Und viele von euch beten auch falsch in Sprachen. Paulus sagt, wenn ich in Sprachen bete, mein Verstand ist ohne Frucht. Der Verstand ruht mal aus, der Verstand produziert nichts. Was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, ich bete in Sprachen, verstehe ich eh nicht, also nutze ich die Zeit, die Bibel sagt ja, kauf die Zeit aus. Ja. So während ich in Sprachen bete, arbeite ich meine To-Do-Listen durch. Das ist nicht die Art, wie Paulus in Sprachen gebetet hat und das ist nicht die Art, die Auferbauung hervorbringt. Auferbauung fängt in dem Moment an, wo du gelernt hast, deine Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen. Und mein erster Versuch war, okay, ich fange die wilden, unkontrollierten Gedanken ein und habe sehr schnell festgestellt, das funktioniert überhaupt nicht, weil das wie eine Herde wild gewordene Mustangs ist. Und da brechen welche aus und ich galoppiere hinterher und fange die wieder ein und bringe die wieder zurück zur Erde. Da brechen die schon auf der anderen Seite wieder aus. Und das ist ein heilloses Chaos und du kannst mit Willenskraft deine Gedanken nicht zügeln und kontrollieren. Das funktioniert überhaupt nicht. Und dann habe ich entdeckt und das Licht kam, die Offenbarung kam. Paulus sagt, wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist. Und ich kriege da eine Offenbarung, was das bedeutet. Ich bin seit Jahren Kind Gottes, ich bin von Neuem geboren, etwas vom Himmel ist in mir. Ich habe einen neuen Geist, der ist aus Gott, das ist dasselbe Material, woraus Gott besteht. Und wenn ich jetzt in Sprachen bete, dann bekommt mein Geist vom Heiligen Geist live vom Himmel himmlischen Input und der fließt aus meinem Geist mit meiner Willensentscheidung durch meinen Körper, durch meine Sprachorgane und ich höre in der physischen, sichtbaren Welt etwas vom Himmel. Und es ist vom Heiligen Geist. Und während ich in Sprachen bete, halte ich nenne das Händchen mit dem Heiligen Geist. Ich versuche nicht, meine Gedanken zu stillen oder zur Ruhe zu bringen, sondern ich gehe stromaufwärts und suche die Quelle und verbinde mich mit dem Heiligen Geist und bete ihn an, sage, wie wunderbar, das ist von dir. Weißt du, Sprachenrede ist immer live. Ist nicht, Gott hat nicht eine Kassette in dich hineingelegt und dann drückst du auf den Knopf und dann auf Play und dann wird das abgespielt. Es ist frisch, es ist lebendig, es ist inspirierend, es blubbert, es quirlt, es sprudelt und indem du das erlebst, wie es durch dich fließt, wirst du inspiriert und bekommst es wieder ganz neu. Mann, Gottes Geist ist wirklich in mir. Er ist wirklich mir ganz nah und er fließt durch mich hindurch. Und dann lernst du, dieses Wasser zu schätzen, dieses Wasser des Lebens, wovon Jesus sagt, dass wir trinken sollen. Johannes 7, 37, 39. Wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Und er sagt, wenn wir trinken, dann wird das, was wir trinken, eine Quelle in uns. Und es wird von uns fließen in Strömen. Und Johannes erklärt, das sagte er von dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist zum Trinken da. Und unser Durst wird gestillt werden. Und nachdem wir eine Überdosis getrunken haben, fließt der Überfluss wieder von uns weg. Und das nennt man Dienst. Andere ermutigen, andere segnen, für Heilung beten, prophezeien, das Wort Gottes predigen, jemanden ermahnen, was auch immer. Der Heilige Geist fließt in Strömen von uns. Aber wenn wir nicht vorher inhaliert haben, was soll da fließen? Nur unsere eigene Weisheit. Erst müssen wir nehmen, erst müssen wir uns füllen. Und dann fließt das, was zu viel ist, fließt von uns wieder ab. Und Jesus hat gesagt, das ist normale Art, an ihn zu glauben. Dass wir lernen zu trinken. Und viele Gläubige sollten anfangen zu beten, Herr, lehre mich zu trinken. Aber nicht Alkohol. Paulus sagt, berauscht euch nicht an Wein, sondern stattdessen werdet voll des Heiligen Geistes. So, der Heilige Geist ist die Alternative zu Wein. Ohne Nebenwirkungen. Halleluja. So, das müssen wir einem Neubekehrten beibringen. Wie betet er im Heiligen Geist? Das sind Dinge, die ersten drei Dinge, das soll er jeden Tag tun, jeden Tag. Dann gibt es andere Dinge, die kommen noch dazu, die sind regelmäßiger Bestandteil seines Lebens, aber nicht unbedingt jeden Tag. Wir erklären ihm die Notwendigkeit für Fasten. Ja, wie jetzt wirst du aber gesetzlich. Also, wo gibt's denn sowas, dass wir fasten sollen? Ich meine, das tun die Moslems im Ramadan, aber doch nicht wir. Wir sind doch frei vom Gesetz. So kann nur jemand reden, der noch nie das Neue Testament nach dem Thema Fasten studiert hat. Studiere Fasten. Und dann siehst du, die haben zu allen möglichen Gelegenheiten gefastet. Wenn sie den Willen Gottes gesucht haben, wenn sie Menschen aussenden wollten zum Dienst. Sie haben gefastet. Im Alten Testament, wenn es Herausforderungen gab, wenn die Feinde in Übermacht kamen, wenn sie eine Antwort von Gott brauchen. Fasten war normaler Bestandteil eines wirklichen Lebens mit Gott. Und ich habe, dank sei Gott, einigen Kontakt gehabt mit Ausländern, mit Afrikanern, mit Südamerikanern und bin auch dort gewesen und habe gesehen, wie der Heilige Geist dort wirkt. Und ich habe diese Leute gesehen, wenn die hierher kommen. Und ein Bruchteil dessen, was sie in ihrem Heimatland an Kraftwirkungen sehen, sehen diese stärksten Männer Gottes hier in unserem Land. Und sie fragen ein paar Fragen. Und eine der ersten Fragen ist, wie geht's eigentlich bei euch mit dem Fasten? Und dann erklärst du ihnen, Fasten ist verpönt, Fasten ist gesetzlich, Fasten tut hier fast gar keiner. Das finden wir schrecklich, das glauben wir nicht, dass es nötig ist. Und dann sagen diese Leute, jetzt verstehen wir, was mit Europa los ist. Wir haben ein Christsein entwickelt, was völlig andere Standards hat. Jesus redet von den Basistugenden des Reiches Gottes in Matthäus 5. Wenn ihr betet, sagt er. Und dieses Wort hat ja im Deutsch zwei Bedeutungen, wenn oder falls. Also nicht wenn temporär oder falls, sondern eindeutig, es heißt immer dann, wenn ihr es tut. Können wir uns ein Christsein vorstellen? Jemand sagt, ich bin Christ, aber beten, reden mit Gott, das liegt mir nicht, das mag ich nicht und das lasse ich weg, aber ich bin Christ. Gibt es so eine Art von Christsein? Ich hoffe, ihr sagt alle nein. Wenn jemand sagt, er ist gläubig und er redet nicht mit seinem Schöpfer und Herrn, dann weiß ich nicht, was er mit gläubig versteht, aber nicht das, wovon die Bibel redet. So, da sind wir uns einig, ein Christsein ohne Beten geht gar nicht. Das gibt es nicht, ist nicht Christsein. Ja? Im selben Atemzug sagt Jesus, wenn ihr gebt, ja, Moment mal, das muss ja alles freiwillig sein, da geht es schon los, das Argumentieren. Für Jesus ist Geben ein normaler Lebensstil, genauso wie Fasten, wie Beten und auch wie Fasten. Wenn ihr fastet, sagt er, nicht falls ihr mal die verrückte Idee bekommt, wenn ihr fastet. Wenn wir einem Jünger beibringen wollen zu fasten, dann ist es notwendig, dass wir Fasten integrieren in unser Leben. Weil sonst haben wir keine Autorität, ihm irgendwas zu erzählen. Der sagt, würde ich gerne, erklär mir mal, wie das bei dir funktioniert. Ja, weißt du, ich habe es auch noch nicht gemacht. Der Jüngerschaftsprozess beendet, weil er auscheckt und weil er sagt, ich suche mir einen wirklichen Mentor. Ich suche mir jemanden, der glaubwürdig ist, der das tut, was er von mir verlangt. Ist das so? Jeder, der normal ist, bei Sinnen, wird sagen, also du willst, dass ich faste und du fastest nicht und bist langjähriger Christ. Das wie Daniel. Bye, bye. Wiedersehen. Ende der Veranstaltung. So, Fasten gehört dazu. Und Fasten ist ein Mittel, das Gott sehr stark gebraucht, um unsere Beziehung mit dem Herrn zu vertiefen. Es ist nicht nur ein Krisenfasten, nicht nur ein Fasten, wenn wir irgendwie besondere Antworten von Gott brauchen. Jesus redet von diesem Bräutigamsfasten. Er redet von diesem Fasten. Ich gehe weg. Und er sagt, und dann werden sie fasten, die Gläubigen, die Gemeinde. Für Jesus ist Fasten normal. Und entweder wir ändern unsere Ideen über Christsein oder wir reden weiterhin von Dingen, die Theorie sind und die niemals funktionieren werden. Für einen normalen Menschen ist das extrem. Für Gott ist das normal. Und das Erste, was ein normaler Mensch sagt, wenn du ihm vom Fasten erzählst und erklärst, du meinst wirklich, Verzicht auf feste Nahrung. Ja, das geht nicht, da kriege ich Kopfschmerzen. Da kann ich mich nicht mehr konzentrieren und dann kann ich nicht arbeiten. Also das geht nicht. Die sind fest überzeugt, dass es nicht geht. Und dir geschieht nach deinem Glauben. Und du kannst diese Feste nur knacken, wenn du sagst, für Gott ist das normal. Für mich war das nicht normal. Ich tue Buße und ich erkläre für normal, was Gott für normal erklärt. Ich komme auf sein Niveau. Und die gute Nachricht beim Fasten ist, nach 3 Tagen fängt es an, richtig Spaß zu machen. Das ist die gute Nachricht, weil dann hört der Hunger auf und dann fliegst du und dann kommst du in die Gegenwart Gottes und du kannst Dinge erleben mit Gott, die du im Normalzustand selten erlebst. Fasten ist ein Mittel, um dem Herrn nahe zu kommen. Fasten ist ein Mittel, dass dein Herz sensibler wird für die Berührungen des Heiligen Geistes. Und es gibt kein Wachsen in der Liebesbeziehung zu Jesus ohne Fasten. Das gibt es nicht. So lass uns das ganz klar einfach feststellen und akzeptieren. Noch ein paar Dinge, die wir ihm beibringen, die zu seinem neuen Lebensstil gehören, habe ich eben schon erwähnt, geben. Ein Christ ist ein Geber. Und das bezieht sich nicht nur auf den Zehnten. Mit dem Zehnten fängt es an. Der Zehnte ist nur nicht stehlen. Da reden wir noch nicht von geben. Das ist nur nicht stehlen. Aber das Grandiose ist, sogar für Nicht-Stehlen gibt es schon gewaltige Belohnungen. Wo gibt es denn sowas? Geh mal zum Gericht und sage, hier bin ich. Ich habe die letzten 5 Jahre nicht gestohlen. Wo ist meine Belohnung? Der guckt dich an und versteht nicht, wovon du redest. Das ist normal. Das ist, was wir von ihnen erwarten, dass sie nicht stehlen. Aber für Nicht-Stehlen gibt es doch keine Belohnung. Gehen sie nach Hause, Mann, sind du wirr im Kopf. Aber bei Gott gibt es schon für Nicht-Stehlen gibt es schon Belohnung. Das ist grandios. Und die Leute kommen daher und sagen, das kann ich mir nicht leisten. Den Zehnten geben kann ich mir nicht leisten. Ich sage, mach ein Bibelstudium über Zehnten. Und danach diesem Bibelstudium wirst du sagen, ich kann es mir gar nicht leisten, nicht zu geben. Das kann ich mir gar nicht erlauben. Ja. Und die Leute sind verwirrt im Kopf und sie denken, ein armer Gott braucht unsere Finanzen. Nein, wir sind arm, wir brauchen seine Finanzen. Und Geben Zehnten geben ist der einfachste Weg, unseren Glauben aufzubauen, dass Gott uns finanziell versorgt und dass Gott uns gibt, was wir brauchen, um andere zu segnen. Seit 21 Jahren machen wir den Dienst im Land und in anderen Ländern und in Ländern, die wirklich arm sind, wie Albanien und Moldawien und Ukraine und Kirgisistan und Kasachstan und solche Länder. Und alleine dahin zu fliegen, kostet Geld. Ich fahre da nicht mit dem Fahrrad hin. Und noch niemals in 21 Jahren haben wir eine geplante Reise absagen müssen, weil, sorry, das Geld ist nicht da. Und wir reisen nicht nur dahin, wir geben dort. Und wir haben Projekte und wir drucken Bücher und wir verteilen Literatur an Leiter. Und das kostet alles sehr, sehr viel Geld. Und Gott gibt und segnet. Und in 21 Jahren waren wir nicht einen Tag in roten Zahlen, nicht einen einzigen Tag. Weder wir als Familie noch als Werk Hand in Hand. Weil wir Gott kennen als großzügig. Und wenn du Gott kennenlernen willst, als einen, der gerne gibt, jedermann, dann fängt es damit an, dass du lernst, ihm zu geben, was ihm gebührt. Und der Zehnte ist eine Freiheitserklärung vom System dieser Welt und zu erklären, ich bin abhängig von Gott und Gott ist meine Quelle, nicht meine Arbeit. Gott ist meine Quelle. Dank sei Gott, dass du Arbeit hast, wenn du Arbeit hast, aber du arbeitest nicht, um davon zu leben, sondern du arbeitest, sagt die Bibel, um zu geben. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite, damit er hat zu geben den Bedürftigen. Du sollst nicht arbeiten, um deinen Lebensstandard immer zu erhöhen. Du sollst arbeiten, um etwas zu haben, was du geben kannst. Das ist der biblische Grund, warum wir arbeiten sollen. Siehst du, dass die Dinge im Reich Gottes ein bisschen anders laufen, als wir normalerweise in der Welt? Und wir werden ihm beibringen, zu geben, nicht nur Finanzen, auch Vergebung zu gewähren, was auch eine besondere Form des Gebens ist. Oder zu dienen. Ein Jünger lernt zu dienen und wir prägen ihm ein. Dienen ist extrem wichtig im Reich Gottes. Und wenn du nicht weißt, wo du dienen sollst, geh zu deiner Leiterschaft und sag, hier bin ich und ich möchte jetzt was Praktisches tun für das Reich Gottes, für die Gemeinde. Was kann ich tun? Und glaub mir, es gibt immer was zu tun. Da wird noch jemand gesucht, der sich um die Toiletten kümmern soll, dass vor jeder Versammlung die Toiletten blitzblank sind und gut riechen. Und du wirst zum Chef über die Toiletten gesetzt. Und du tust es für den Herrn. Und du sagst, ich bin der beste Toilettenwart im Umkreis von 200 Kilometern. Und ich tue das zur Ehre Gottes. Du wirst aufsteigen. Du wirst jemand werden im Reich Gottes. Du wirst geistliche Verantwortung bekommen. Und du wirst ein Segen sein für viele. Das garantiere ich dir. Aber da fängt es an. Wer im Kleinen nicht treu ist, den wird der Herr nicht über groß setzen. Wer sich nicht um Toiletten oder arme, verhungernde Pflanzen kümmern kann oder um den Teppichboden oder um die Fenster oder irgendwas, der kann es vergessen, davon zu träumen, irgendwann mal einen großen Dienst zu haben. Das kannst du glatt vergessen. Es fängt in den kleinen Dingen an. Und da will Jesus Treue sehen. Und wir tun einen Dienst im Verborgenen und niemand weiß das. Und niemand sieht das und niemand schreibt jede Woche Dankesmails. Danke, dass wieder dich so wunderbar um die Toiletten gekümmert hast. Für die ist das alle normal. Die kommen in die Toilette und erwarten eine saubere, wohlriechende Toilette. Und keiner schreibt dir Dankesmails. Aber du tust es treu für Gott. So lange, bis die Leiterschaft sagt, wir sehen, du hast es treu gemacht, jetzt bekommst du was anderes. Das ist der Weg, wie wir uns hineinbegeben in einen Dienst, wo wir ein Segen werden für viele und wo Gott uns Dinge anvertraut, die nachher auch geistlicher Natur sind. So, ein Jünger ist ein Diener und er macht sich nützlich und es wird ihm erklärt, du hast hier viele, viele wunderbare Vorzüge in der Gemeinde, zum Beispiel, es ist nie unter 0 Grad, wenn du hier im Winter kommst, hier wird geheizt, was denkst du, wo das bezahlt wird? Hast du mal Gedanken darüber gemacht? Und meistens die, die am wenigsten geben, beschweren sich am ehesten, wenn es zu kalt ist. Habe ich irgendwie festgestellt. Da ist eine gewisse Verbindung, eine unsichtbare Beziehung irgendwie. Die am wenigsten geben, beschweren sich am meisten. Und das Essen schmeckt nicht und das nicht und dies nicht und dies nicht und so weiter. Ein Jünger lernt, dankbar zu sein. Meckern und Murren und Unzufriedenheit ist nicht der Lebensstil des Reiches Gottes. Wer undankbar ist, kritisiert Gott und sagt, Gott hat einen Fehler gemacht. Und wenn ich Gott wäre, ich würde alles ganz anders machen. Undankbarkeit ist eine Form der Rebellion und des sich zu erhebens über Gott. Und deswegen der Weg raus aus der Sünde, aus der Unabhängigkeit, ist der Weg der Dankbarkeit. Wer Dank opfert, verherrlicht mich. Und ich zeige ihm einen Weg. Und wir bahnen durch Dankbarkeit einen Weg in unseren Herzen, sagt das Wort Gottes. Dankbarkeit ist extrem wichtig. Ich weiß, wie ich zum Glauben gekommen bin und ich war so durcheinander und ich war so kaputt und so, alles war daneben. Kein Wunder nach jahrelang diesem schrecklichen Lebensstil. Und ich war wirklich ein Wrack. Und der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst Therapie. Und ich habe gesagt, das weiß ich. Und er sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Und seitdem bin ich in Therapie. 42 Jahre. Also das ist schon Langzeittherapie. Das bedeutet nicht, dass ich heute an denselben Punkten arbeite und üben muss und trainieren muss, wo ich vor 40 Jahren dran war. Aber ich bin immer noch am Üben, muss immer noch lernen und jeder von uns muss das. Und eines der ersten Dinge, weil ich ein Meckerer war, weil ich immer das Negative gesehen habe und immer Unzufriedenheit herausgeposaunt habe, das Erste, was der Herr gesagt hat, jetzt übst du Dankbarkeit. Ich möchte mal, dass du jetzt 5 Minuten dankbar bist für deine Eltern. Fang an, wir gucken auf die Uhr. 5 Minuten. Und wenn du ein undankbarer, unzufriedener Meckerer bist, 5 Minuten Dankbarkeit ist fast eine Ewigkeit. Das zieht sich, du glaubst es nicht, du stirbst dabei. Und das ist der Sinn der Sache. Wir tun Dinge, damit etwas in uns stirbt. Das ist das Prinzip. Wir demütigen uns und Gott gibt Gnade. Und von unserem elenden, unabhängigen, ekelhaften Ich frei zu werden, braucht Gnade von Gott. Niemand kann das in sich selber töten, niemand. Aber wir können uns demütigen vor Gott und können uns damit unsere Bereitschaft erklären, wir sind bereit, Gnade zu empfangen und Gott gibt Gnade. So, das sind einige Grunddinge, die wir unserem Jünger beibringen werden. Das heißt, wir prägen seinen Lebensstil, wir bringen ihm diese Dinge bei und wir geben ihm Hausaufgaben. Und das nächste Mal, wenn wir uns treffen, fragen wir, wie ist es mit den Hausaufgaben gelaufen? Vielleicht sind es auch schriftliche Hausaufgaben, zum Beispiel, du machst mir mal ein Bibelstudium über die Furcht des Herrn. 4 Wochen hast Zeit, bring wieder mit deine Papiere, lass mich sehen. Ja, so können wir nicht mit Menschen umgehen, das ist ja alles freiwillig. Das Thema hatten wir schon. Okay? Wir werden mutig zu leiten. Und wir verlangen nicht irgendwelche albernen Dinge. Wir werden niemals sagen, ich bin der Pastor, geh mein Rasen mähen oder irgend so ein Quatsch. Niemals. Das dürfen wir nicht. Aber wenn er erstmal trainiert ist und angefangen hat zu verstanden, die Mentalität, dann wird er irgendwann vielleicht, hoffentlich, auf die Idee kommen und sagen, weißt du was, ich denke, der Herr hat zu mir gesprochen, ich soll dich entlasten. Kann ich irgendwie mal deinen Garten übernehmen? Wow. Aber du darfst das niemals erwarten, du darfst das niemals andeuten oder irgendwie so hinmanipulieren, dass es dann irgendwie von ihm scheint zu kommen, aber eigentlich ist die Initiative von dir. Da braucht es totale Wahrhaftigkeit. Wir dürfen dieses Jüngerschaftsverhältnis niemals ausnutzen. Niemals. Wenn wir das tun, ist Ende der Geschichte. Das funktioniert nicht. Wir machen das für ihn und für den Herrn und für das Reich Gottes, nicht für uns. Und wir investieren über ein paar Jahre in einen Menschen. Und das ist das Schöne. Heute Nachmittag in der Fragestunde hatten wir die Situation, ja, was mache ich in einer Gemeinde, die bestimmte Grenzen gesetzt hat und bestimmte Wahrheiten nicht predigen will. Niemand kann dir verbieten, dass du dir einen Neubekehrten schnappst und ihm anbietest, ihn zum Jünger zu machen. Und gib ihm alles, was du gelernt hast. Und während du ihm gibst, was du gelernt hast, du wirst mehr bekommen. Glaub es mir. Und egal wie streng oder autoritär oder sonst wie deine Gemeinde ist, niemand wird dich hindern können, das zu tun. Du kannst zu Hause machen, was du möchtest. Du lädst jemanden zum Kaffee ein und in Wirklichkeit ist es Jüngerschaft. Und du trainierst ihn Woche für Woche. Und eines der letzten Dinge, die du ihm beibringst nach 1-2 Jahren, Du wirst jetzt anfangen, einen Neubekehrten zu suchen und zu trainieren. Ein Jünger, der nicht lernt, Jünger zu machen, ist kein Jünger. Aber es beginnt damit, dass du seinen Lebensstil trainierst. Und dadurch schafft er Raum und Gnade Gottes wird in sein Leben kommen. Und er wird stabil werden und er wird lernen zu herrschen. Über seine Stimmungen, über seine Gefühle, über Ängste, über Sorgen, über Umstände. Und Freiheit erleben von Abhängigkeiten. Und er wird wachsen im Charakter und seine wirkliche von Gott gegebene Persönlichkeit kommt heraus. Und das ist so eine kostbare Belohnung, zu sehen, wie ein Mensch sich verändert und wie ein Mensch Gott kennenlernt und rauskommt aus seinen alten Begrenzungen und Prägungen und familiären Erbschaften und all diesen Dingen und in die Freiheit kommt. Das ist so etwas Wunderbares, das zu sehen. Und außer Zeit und Gebet und Mühe kostet das gar nichts. Nur Zeit und Mühe und manchmal die Schmerzen, dass wir über Jahre investieren in jemanden und irgendwann dreht er uns den Rücken zu und sticht uns noch ein Messer in den Rücken. Und das ist eine der schmerzhaftesten Erfahrungen, die du machen kannst. Aber dadurch kommst du auch dem Herzen Gottes noch näher. Weil das ist, was Gott permanent erlebt. Er investiert und er investiert und investiert und irgendwann fangen die an zu spinnen, die Leute, und drehen sich weg von ihm und tun so, als hätte Gott nie was für sie getan und klagen ihn an und laufen weg und gehen wieder zurück in das alte Leben. Was für eine schmerzhafte Sache. Aber wir lernen dann noch tiefere Dimensionen der Vergebung. Wir lernen noch tiefer in Gnade gewurzelt zu sein. Und wir lernen das Herz Gottes dadurch noch mehr kennen. So, egal was passiert, am Ende, wir sind immer die Gesegneten. Sogar wenn es so aussieht, als wenn alle Mühe über Jahre umsonst war, wir werden trotzdem die Gesegneten sein. So, wenn du noch nie ein Jünger gewesen bist, wenn du noch niemals dich erklärt hast, hier bin ich möchte jetzt ein Jünger werden, dann überlege und studiere das Thema in der Bibel und frage dich, was hindert dich? Und wenn du noch nie einen Menschen trainiert hast, mach dein Herz auf, mach dein Haus auf, schau und bete und finde einen, der noch nie durch Jüngerschaft gegangen ist und lehre ihn diese Dinge und trainiere ihn. Und während du das tust, wirst du lernen. Du gibst ihm Hausaufgaben, du ermutigst ihn, wenn er sie tut, du ermahnst ihn, wenn er sie nicht tut. Du musst vielleicht nochmal die Grundsatzfrage stellen. Hast du verstanden, was Jüngerschaft bedeutet? Hast du verstanden, ich gebe dir Aufgaben und ich erwarte, dass du die tust? Möchtest du das wirklich? Wenn nicht, brechen wir ab. Aber wenn du das ja, wenn du das weiter möchtest, dann erwarte ich, dass du mir gehorchst. Traust du dich, mit einem Menschen so zu reden? Der soll mir gehorchen? Wenn du das nicht traust, bist du nicht freigesetzt von Menschenfurcht. Und du selber brauchst Hilfe, dass du losgeschnitten wirst. Paulus hat überhaupt nicht schlechtes Gewissen dabei, zu erwarten, dass die Gemeinden ihm gehorchen. Und er sagt der Gemeinde, gehorcht euren Führern. Da hat er überhaupt kein Gefühl gehabt. Oh weia, jetzt geht's aber in Richtung Sekte. Jetzt ist die Freiheit und die Selbstbestimmung zu Ende. Nichts davon. Wir haben so viel Sektenangst. Der ganze Grund, warum der BFP in die Achse gegangen ist, ist nur, um dem Sektenverdacht zu entgehen. Das ist der eigentliche Grund. Und das wissen alle beteiligten Pastoren, die an dem Prozess beteiligt waren. Das ist der eigentliche Grund. Und das ist doch erbärmlich. Paulus und überhaupt die erste Christenheit damals wurde als gefährliche Sekte angesehen. Und er hat nichts unternommen, um doch mal neu sich irgendwie zu verbrüdern mit den Juden, damit die dann ihnen einen Stempel geben können und einen Test geben können. Jawohl, das sind auch richtige Juden und die halten auch das Gesetz und die halten den Sabbat und dies und das und jenes und die sind frei von jedem Sektenverdacht. Sie haben gesagt, Gott wird uns schützen. Wenn Gott uns nicht schützt, dann sind wir Märtyrer, aber wir gehen diesen Weg. Sie brauchten keine Hilfe von irgendjemand. Sie haben gesagt, Gott schützt die Gemeinde. Und das ist einer der erbärmlichsten Akte des Verrates, die geschehen sind in Deutschland in den letzten Jahren, dieser Beitritt vom Pfingstbund zum ACK. Und wenn du es weißt, dann weißt du, die Baptisten sind schon lange da drin. Und sie haben eine Erklärung unterschrieben, die nennt sich Carta Ökumenica. Und wenn du die mal gelesen hast und das vergleichst mit der Bibel, dann sagst du, wie konnten die dieses Papier unterschreiben? Und du wachst auf und du sagst, in was für einem Verein bin ich überhaupt? Für was stehen die eigentlich? Und dann fängst du an zu recherchieren. Und dann fängst du an rauszufinden, was wird denn da überhaupt in Elstal, wo die nächste Predigergeneration ausgebildet wird, was wird denn da überhaupt gelehrt? Und wenn du hörst, was da gelehrt wird, sagst du, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Und weil schon Furcht Gottes in dir ist und Liebe zur Wahrheit, du sagst, das kann ich nicht akzeptieren. Das kann ich nicht akzeptieren, dass das heilige Wort Gottes auf diese arrogante Art und Weise mit Füßen getreten wird. Ich kann und ich werde das nicht akzeptieren. Und wenn das um sich greift, dann wird es Konsequenzen haben für diese Gemeinde. Halleluja. Wahrheit braucht eine Weile, bis sie sich durchsetzt durch die letzten Dickköpfe. Aber die Wahrheit arbeitet und sie geht durch. Und die Wahrheit hört nicht auf, bis das Werk getan ist. Und wir ganz auf seiner Seite sind, ohne irgendwelche Kompromisse. Ihr braucht nicht den Segen der Bundesleitung. Ich rede jetzt zu dieser Gemeinde, die fast gar nicht vorhanden ist. Und alles gestern habe ich festgestellt. Wer ist von dieser Gemeinde hier? Wow, siehst du, ich habe nur die Falschen angesprochen in den Pausen. Super, super. Also hört, was ich sage. Ja. Ihr braucht nicht den Schutz von irgendeiner Bundesleitung, ihr braucht den Schutz vom Allerhöchsten. Und ihr braucht euch nicht zu verbinden mit denen, die Gottes heiliges Wort mit Füßen treten. Das braucht ihr nicht. Das verlangt Gott nicht von euch. Er möchte, dass ihr euch an ihm bindet und ihn in Ehren haltet und die zurechtweist, die dieses Wort mit Füßen treten. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe jahrelang einen Studenten begleitet, der schon vorher erfüllt war vom Heiligen Geist und der meinte, Gott führt ihn nach Elstal und er soll dort studieren. Und er wusste, er braucht eine Kontrolle, damit er nicht anfängt zu spinnen. Und damit er nicht anfängt, diese Lügen, die da erzählt werden über das Wort Gottes, zu glauben. Und er sagt, du bitte, kannst du auf mich aufpassen? Wir haben uns regelmäßig getroffen. Und er hat mir Dinge erzählt, die dort gelehrt worden sind. Wenn ich die hier ausbreiten würde, ihr würdet es nicht glauben. Ihr würdet es nicht glauben. Das ist dasselbe Zeug, was ich vor 30 Jahren an der theologischen Fakultät an der Berliner Freien Universität gelernt habe im Rahmen meines Lehrerstudiums. Zweifel pur. Und das alles in wissenschaftlichem Gewand. Das Wort Gottes in Frage stellen von vorne bis hinten. Und Menschen wie du und ich sind in Elstal die Underdogs. Das sind die Verächtlichen, das sind die, die immer noch rückständig sind, die immer noch an den alten Geschichten festhalten, die wir ja längst widerlegt haben mit unserer Wissenschaft. So werden dort Menschen behandelt, die an die Inspiration der Bibel glauben durch den Geist Gottes. Das ist die Wahrheit. Und das bin ich bereit, jedem Baptisten und jedem Baptistenhäuptling ins Gesicht zu sagen, weil ich Augenzeuge bin, weil ich erlebt habe. Und mir ist egal, wie sie das schönreden und wie sie erklären in Idea-Artikel. Nein, historisch-kritische Theologie, das ist nur eine Herangehensweise neben vielen anderen. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist glatt gelogen. Es ist die einzige, die akzeptiert wird. Und der Glaube, den wir hier propagieren, wird dort verachtet. Und die Studenten werden belächelt und werden niedergemacht und dürfen nicht ihre Stimme erheben. Und was weiß ich, was da alles passiert. Jüngerschaft ist der Schlüssel, wie Menschen stabil werden, wie Menschen von Gott geformt werden, wie Menschen in die Freiheit kommen, wie sie die Gnade Gottes empfangen und Römer 5,17 lernen zu herrschen im Leben und nicht mehr beherrscht werden von Gefühlen, von Stimmungen, von ach, ich habe heute keine Lust und überhaupt mein Dienst, der stinkt mir und ich mag es nicht mehr. Das sind alles Zeichen von Unreife, das sind Zeichen, dass Menschen niemals gelernt haben, zu herrschen über ihre Seele. Und mit diesen kannst du nicht Gemeinde bauen. Und versuch es nicht. Und das ist das Problem mit vielen Gemeindeleitungen, die ich gefunden habe. Sie versuchen mit unzerbrochenen Menschen Gemeinde zu bauen und erleben eine Enttäuschung nach der anderen. Und das ist nicht die Methode Jesu. Und lass uns zurückkehren zur Methode Jesu. Und lass uns wieder eine Gemeinde bauen mit Jüngern. Und lieber, du hast eine Gemeinde von 50 Leute, aber da sind 5 Jünger. Und mit denen baust du. Und denen wirst du in ein paar Jahren Verantwortung geben. Die werden Hauskreisleiter. Die werden im Lobpreis dienen. Die werden an der Kanzel dienen. Und diese werden wieder Jünger machen. Und 15 Jahre später, deine ganze Gemeinde besteht aus Jüngern. Und die anderen sind auch Jünger geworden oder abgewandert in eine andere Gemeinde, weil es ihnen zu heiß geworden ist. Das ist der Prozess. Bau eine Gemeinde in der Gemeinde, ist immer mein Rat. Und die echte Gemeinde besteht aus Jüngern. Und das sind die, auf die du dich verlassen kannst. Und die formst du, in die investierst du. Und du wirst nach ein paar Jahren großen Lohn bekommen. Das ist der Weg. Ist mühsam, das weiß ich. Aber es gibt keine Alternative. Manche Leute suchen eine Abkürzung. Ich sage, das ist die Abkürzung. Kürzer geht's nicht. Das ist der Weg. Und Jesus ist der Weg. Und wir folgen ihm nach und wir machen Jünger. Und es wird funktionieren. Und das ist nicht Theorie. Ich kenne Gemeinden, die so leben. Und nirgendwo sehe ich eine intensivere Gegenwart Gottes und ein schnelleres Wachstum der Gläubigen als in diesen Gemeinden. Ich kenne solche Gemeinden. Und ich habe das Privileg, mit denen eine enge Beziehung zu haben. Und ich besuche sie regelmäßig und ich bin jedes Mal überrascht, wie viel Veränderung geschieht im Leben der einzelnen Leute. Und sie stabil werden, tragfähig werden, Dienste bekommen und etwas anfangen zu tun für das Reich Gottes. Das ist der Weg. Halleluja, seid gesegnet. Seid gesegnet. Vater, wir danken dir, dass deine Weisheit unübertroffen ist. Wir danken dir, dass du uns nicht nur das Evangelium gegeben hast, sondern auch einen Weg, wie das Evangelium real angewandt und umgesetzt wird und wir Menschen wirklich profitieren können von diesem Gnadenangebot, dass du durch deine Gnade Menschen umformst, umbaust und umprägst und neu machst und sie etwas werden für deine Ehre. Wir danken dir für dieses Prinzip Jüngerschaft und wir widerstehen allen Ängsten, aller Menschenfurcht, allen Angst vor Kritik von draußen und all diesen Lügen. Herr, wir sind doch für dich da und wir gehen deine Wege und ob die anderen das gut finden oder uns bespucken, das ist nicht maßgebend, sondern dein Weg ist wichtig und wir gehen deinen Weg und du wirst deinen Weg wieder mal segnen, weil du immer deine Wege segnest. Und ich danke dir und ich bete für Mut und für Kühnheit, für Entschiedenheit und Mut, klein anzufangen in der 1:1-Beziehung und dann Erfahrung zu machen in Bezug auf dieses wunderbare Thema Jüngerschaft, das du uns zeigst in deinem Wort. Amen. 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 Amen.